Herzlich willkommen, hier ist die 627. Ausgabe des Sneakpods und für diese Folge haben wir unser Sofa nach Schottland bewegt. Keine so gute Idee in Corona-Zeiten, glaube ich. Aber dort habe ich meinen One-Night-Stand für diese Folge gefunden, Christoph Pahl.
Guten Abend und Robert Krüger ist unser Bräutigam und wahnsinnig glücklich, weil er mit der besten Frau der Welt jetzt bald verheiratet ist.
Ich habe irgendwie das Gefühl, das geht noch schlimm weiter, wenn du gleich zusammenfassen wirst, aber warten wir so. Ja, das Material in dieser Sendung ist ein bisschen dünn gesät. Mal sehen, wo uns das hinträgt. Aber du hast eine Serie geschaut und in Ermangelung von anderen Dingen, weil wir sind so ein bisschen am Sachen fertig gucken für die nächste Sendung.
Ermangelung ist gut. Wir reden schon seit einer Dreiviertelstunde, wir beide. Am Anfang so, wir haben nicht viel. Ich habe eine Serie, die habe ich aber noch nicht fertig geschaut. Und also habe ich eigentlich nur mehr oder weniger gut angefangen. Und hier und dann, ja, lass uns darüber reden. Und dann, ach ja, übrigens, bla 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 bla. Reden
die 20 Minuten. Nur für unsere Patreons.
Wollen wir das nicht
on so, das haben wir gar nicht, ne? Verdammt.
So. Und ja, stimmt, können wir machen. Aber was ich dir noch erzählen wollte, bla 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 bla, Viertelstunde, das können wir eigentlich auch on air erzählen. Ist doch ganz interessant. So. Ja, stimmt. Naja, gut, so haben wir jetzt schon eine Dreiviertelstunde geredet, keinen Ton aufgenommen. Mal gucken, wo uns das jetzt noch hinführt, ob wir wirklich Lust haben, dieses Gespräch nochmal zu führen.
Ja, das werden wir sehen. Egal, jetzt fangen wir erstmal mit dieser Serie an, über die haben wir tatsächlich noch nicht geredet. Genau. Sie heißt Love Sick und du sagst mir jetzt, worum geht's da?
Genau, Love Sick zusammengeschrieben übrigens.
Stimmt, wenn man das getrennt sucht, findet man eine Million Sachen im IMDb, die alle nichts damit zu tun haben.
Thailändische Serien und weiß der Teufel was. Nein, das schreibt man zusammen, Love Sick. Und das ist eine britische Serie, die in Glasgow spielt. Und was ich gestehen muss, ich nicht erkannt habe, obwohl ich Glasgow sehr liebe. Ich war noch nicht so oft da. Ich glaube, zweimal war ich dort und fand es sehr schön. Claudia hat ja mal dort studiert. Und ich habe nur, die sitzen da immer mal und schauen so auf die Stadt und ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist das denn für eine Stadt? Ja, London ist auf keinen Fall. Und ich schaue es auch auf Deutsch, deswegen habe ich nicht gehört, dass sie Schottisch sprechen. Und auch sonst die Straßen, und so, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und ich habe es aber irgendwie nicht, keine Ahnung, nicht konzentriert genug überlegt. Und deswegen musste ich es jetzt vorhin erst, habe ich es gesehen. Und gesagt, ach ja, Glasgow, schön. Ja, die Story ist eigentlich recht schnell erzählt. Wir haben einen Protagonisten, Dylan, der erfährt oder der eine Diagnose bekommt, dass er Chlamydien hat. Also eine Geschlechtskrankheit.
Nice. Ich wusste, das nimmt eine schlimme Wendung hier, diese Geschichte.
Und er hat jetzt die Aufgabe, seine Geschlechtspartnerin, die er womöglich damit angesteckt hat, zu informieren. Und das macht
ist das
er
wirklich chronologisch. So? Muss man das? Wird man dazu angehalten? In der Realität hier bei uns, in unserem Rechtssystem? Ich hatte sowas noch nicht, ich weiß es nicht.
Also fair wäre das natürlich,
gell? Fair wäre das, aber ist das, also ich meine, das ist ja schon irgendwie so, jetzt gehen sie mal rum und finden sie mal alle, ich weiß es nicht.
Naja, also so wie heißt dieses Wort, was wir jetzt in letzter Zeit immer benutzen? So seuchentechnisch, mir fehlt gerade das Wort.
Ja, ich verstehe absolut,
ja,
dass das
nehmen wir mal an, es wäre nicht Chlamydien, sondern es wäre HIV oder so, gell?
Ja, klar. Ja, ich habe mich nicht befasst. Ich weiß es nicht, ob es da Verpflichtung gibt. Oder. Aber gut, er will das machen und das ist jetzt seine Aufgabe.
Genau, er macht das jetzt, ja. Und er kontaktiert halt diese ganzen Frauen und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Also beginnt mit Abigail. Und es wird dann erstens eben erzählt, wie er das den Frauen dann so erzählt und wie er dann eventuell auch nochmal mit denen ins Bett steigt und so. Und
Ist sehr dann realistisch, aber eben, wenn du kommst an und sagst, möglicherweise mit XY angesteckt und sie denkt sich, oh ja, komm mal rein erstmal, zieh dich mal aus. Oder wie oder was.
So ungefähr. Und und dann wird eben vor allem in Rückblende erzählt, wie das damals war, als er mit derjenigen was hatte. Ne? Und das sind, also das hat jetzt mit den Chlamydien relativ wenig zu tun eigentlich, sondern es ist eher so eine
also eine Klammer, damit es einen Grund gibt, die Geschichte so zu
genau, genau. Ja. Und ich meine, die Geschichte ist eher so eine Geschichte so, ein Mann auf der Suche nach der Liebe, gell? Und oder auch Menschen auf der Suche nach der Liebe, denn er hat einen Mitbewohner und eine Mitbewohnerin und die Mitbewohnerin ist in ihn verliebt heimlich und oder eigentlich auch zum Teil, ich finde es gar nicht so heimlich, aber so richtig kriegt das irgendwie nicht mit, aber sie ist seine beste Freundin, bla 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 bla. Und das spielt da schon auch immer noch eine Rolle. Also bin mal gespannt. Ich habe es noch nicht fertig geschaut. Also ich bin in der ersten Staffel, ja. Also ich bin noch nicht sehr weit. So mitten in der ersten Staffel. Ich glaube, es gibt drei. Keine Ahnung, ob sie so plump sind, dass er am Ende mit der zusammenkommt. Ich denke es eigentlich fast nicht. Denn, und da komme ich jetzt schon zur Rezeption, das Ganze ist ganz schön unamerikanisch. Also es ist angenehm britisch. So vom Gefühl her, vielleicht auch, weil es also für mich so die lustigste Geschichte war auf so einer Hochzeit. Das hatte so ein bisschen was von 4 Hochzeiten und ein Todesfall. Sagt ihr das noch was?
Oh ja, mit Hugh Grant.
Ewig lang her. Ja genau. Her. Und Andy McDowell.
Hat er nicht irgendwie neulich, war das nicht die Folge, die Serie, wo er der Präsident ist? Nee, das ist was anderes, ne?
Das ist was anderes, ja. Nee, das war viel später, Love Actually, meinst
du? Love Actually, ja, richtig, ich verwechsel. Diese ganzen Hugh Grant-Dinger, die verschwimmen bei mir im Kopf zu einer großen Soße, wo er irgendwie so
Liebesfilm ist auch eine große Dings. Soße. Nee, wie auch sein Todesfall war ein Film. Und der eben auch so diese Hochzeiten, so ja, wo es halt nicht so ganz rund läuft und so britischer Humor und
so ein bisschen mit Colin Firth in einer Rolle und so.
Ja, genau, muss ja. War glaube ich nicht dabei, aber ja, so passend, ne? Und und halt sehr britisch. Und als ich eingestiegen bin, ich bin nicht von der ersten Minute eingestiegen, sondern erst dann in der ersten Folge, also es ist eigentlich eine Serie, die Theresa schauen wollte und die wir jetzt halt zusammenschauen, weil, das habe ich ja schon häufiger gesagt, es gibt Serien, die ich schaue, Serien, die meine Frau schaut und Serien, die wir zusammenschauen und das war eben eigentlich eine Serie, die Theresa für sich angefangen hatte, weil sie nicht davon ausgegangen war, dass ich das unbedingt mitschauen will, aber es fängt einen sofort ein, also es ist sofort so, ah ja, okay, das ist doch irgendwie, ja, macht Spaß und man bleibt dabei. Was wollte ich jetzt über diese Hochzeit sagen? Oh, da war irgendwas. Ah, genau. Und die Figuren, die sind halt größtenteils auf den ersten Blick echt hässlich. Also es ist eben okay. in amerikanischen Filmen oder Serien wären die halt alle wunderschön, wo man die ganze Zeit denken würde, so, ja, ist ganz schön unrealistisch, gell? Dass die halt alle so glatt aussehen und so super aussehen. Und hier ist es halt so, dass du denkst, ja. Ich war zum Beispiel mit der Claudia mal in Glasgow in so einer, das nannte sich Union. Das war im Endeffekt so eine Studentendisco innerhalb der, also die Union ist glaube ich so eine, ich weiß auch nicht so genau, was das ist. Das ist sowas wie bei uns die, oh Gott, wie nannte sich das? Diese von Studenten organisierten Partys innerhalb der Uni. Oh, wie nannte sich das denn an der Uni? Das war da im Blauen Haus, weißt du das noch?
Da gab es ein Wort für.
Ja, aber E-Informatiker war da irgendwie außen vor, glaube ich. Das war mehr so eine sozialwissenschaftliche Geschichte. Verdammt, mir fehlt das Wort. Ist egal. Wo man sich halt zum Saufen und Feiern trifft, gell? Und oder Kino. In Frankfurt war das Kino. Filme werden da gezeigt, irgendwie alten Arthouse-Schinken. Und da hat die Claudia mich mal mitgenommen zu so einer Disco und da war das auch so, dass wirklich unheimlich unattraktive Menschen
super eine Disco, das will man ja, was?
Ja, genau, wirklich erstaunlich. Die aber dafür monströs aufgebrezelt. Also es war wirklich grotesk, wie hohe Hacken die Frauen hatten und wie kurze Röcke zu Beinen, wo das nicht so super gepasst hat. Und
also jetzt müssen wir wirklich langsam eine Schnittmarke setzen, wo sich die Leute ihre ganzen Vorurteile und Witze über Engländer hier selber reinschneiden können, oder? Die jetzt ja, nicht machen.
Es ist wirklich schlimm. Ja, ich hätte das nicht gedacht, weil ich hatte auch schon Engländerinnen kennengelernt, die sehr hübsch waren. Oder na, hübsch vielleicht ist auch das falsche Wort. Also, aber es ist irgendwie komisch.
Das geht durchaus. Eben, also kann man
natürlich, ja, keine Frage.
Keine Frage.
Aber also die durchschnittlichen Glasgower scheinen einfach nicht dem amerikanischen Schönheitsideal von Liebesfilmen zu entsprechen. Was ja nicht schlecht sein muss, ja?
Nee, natürlich gar nicht. Da scheint einfach auch ein willkommener Realismus an der Stelle. Weil ich meine, in Amerika sehen die Leute ja nun auch nicht so aus, ne? Also es ist nein, ja auch natürlich. Nur, du kriegst ja ist da auch ein völliges Zerrbild hingestellt.
Ja. Und das ist aber so schön, dass das eben in der Serie auch mal gezeigt wird. Und dass da eben der Protagonist auch ist eigentlich ein ganz schön hässlicher Knabe, ja? Also, wo ich auch denke, so, ja, wie neulich in diesem Ragnarök, in dieser Ragnarök-Serie, wo auch der Protagonist, gut, der soll halt auch einen Halbriesengott spielen, ja, der halt auch eigentlich ein bisschen verwachsen und ogerig aussieht.
Verwachsen, Alter.
Ja,
ich weiß nicht mal, was ich mir darunter vorstellen muss, wenn ich irgendwie der verwachsen aussehen soll. Aber schön.
Und der hier ist jetzt nicht verwachsen hier, aber der ist auch schon so ein vernarbtes Gesicht und irgendwie auch so ein, also ich weiß nicht, ja, aber schon interessant. Halt
in der amerikanischen Serie wirst du damit nur der Bösewicht dann wahrscheinlich, wenn du
ja, so genau, genau. Gesicht hast. In der amerikanischen Serie, mir fällt sogar ein, nämlich Clan der Vampire, die ich wirklich eine sehr schöne Serie, also eine sehr gute Serie finde ich, wo es leider nur eine Staffel gibt, ist eine 90er-Jahre-Serie in einer fiesen 90er-Jahre-Optik, aber sie erzählt eine sehr gute Geschichte. Und da gibt es einen Clan, die Nosferatu, geht um Vampire, gell? Die das Licht scheuen und die sehen halt so ganz fies aus. Die sind so angelehnt an diesen Film Nosferatu aus den 20ern, gell? Und die werden eben gespielt von so Typen, ja.
Okay. Ich starre hier die ganze Zeit auf die Besetzungsliste und denke mir so, ah, wen kennt man denn da so? Und dann stelle ich fest, das ist immer noch der Tab von 4 Hochzeiten für einen Todesfall. Ich hab völlig falsch. Ich dachte gerade, was machen diese Leute alle in dieser Serie? Okay.
Nee, aber du wirst niemanden kennen, wenn ich sehe. Also ich kannte auch niemanden. Es sind halt irgendwelche britischen Schauspieler, die, ja, man sieht halt dann doch nicht so viele britische Produktionen, außer, ja, da sind halt die üblichen, ja, es gibt so ein paar übliche englische Schauspieler, die halt, aber die sind halt eigentlich auch Hollywood-Schauspieler, gell? So echte englische Produktionen sieht man halt dann doch nicht so viel.
Ja, manchmal hat man es dann so, dass man jetzt so eine Serie dann hat und feststellt, einer von denen oder eine von denen ist irgendwie im Nachgang berühmt geworden und ja, dann nach Hollywood gekommen und dann kennt man die. So jetzt, was weiß ich, Benedict Cumberbatch oder solche Leute,
ja,
kennt,
genau.
Das erfährst du dann, wenn sie entweder in irgendwie Doctor Who oder irgendwas drin sind oder halt im Nachgang dann irgendwie in Hollywood berühmt werden, klar.
Genau, oder wenn es halt die eine BBC-Serie ist, die es halt dann doch geschafft hat, gell?
Ja, genau.
Gibt ja, oder halt auch genau, mal.
So Sachen wie jetzt Sherlock zum Beispiel oder so, ja.
Die genau, sind, ja, eben. Naja, ja, aber also ist wirklich eine schöne Serie. Ich bin sehr gespannt, wo das noch hinführt. Jetzt werde ich noch mehr das die Kulisse genießen, jetzt wo ich weiß, dass es Glasgow ist, werde auch noch mehr drauf schauen, ob es charakteristisch so aussieht, also ob man Dinge sieht, die man so kennt. Da hatte ich bisher noch nicht drauf geachtet. Aber es ist schön erzählt, also durchaus empfehlenswert und ist eben mal eine Abwechslung von diesen amerikanischen, das ist ja, also mag sein, wenn man jünger ist, dass man das dann noch schaut, aber also irgendwann fängt einem das halt massiv an zu langweilen, diese amerikanischen Liebesserien, Liebesgeschichten, gibt's ja auch bei Netflix jetzt unzählige, was sich halt dauernd wiederholt. Und eben nicht nur in Storys wiederholt, sondern eben auch so in Typen wiederholt. Und das ist halt hier wenigstens mal ein bisschen anders. Hast du denn noch eine Frage?
Nee, aber was mir in letzter Zeit häufiger so auffällt, oder vielleicht hängt das damit zusammen, dass wir älter werden, möglicherweise, kann ich nicht genau sagen, dass auch in amerikanischen Serien oder in Filmen auch öfter mal, so der ganze Cast sind alles so viel zu junge, viel zu schöne Menschen, die oftmals so in Positionen sind in ihrem in diesem Kontext, in denen sie in dem Alter eigentlich noch nicht sein können. Oder nur so totale Überflieger-Schule mit 12 zu Ende und dann Studium mit 18 fertig. So Leute gibt es ja auch, aber es ist halt unrealistisch, dass du so ein ganze Cast voller solcher Überflieger hast. Und dann sind die da irgendwie so in, sei es jetzt Militär oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelchen anderen Zusammenhängen, Superhelden oder irgendwas, Weltretten, keine Ahnung. Und die sind dann halt so hingecastet, dass der Film sich an so eine junge Audience wendet, aber mit einer Geschichte, die eigentlich auch einer völlig erwachsenen Audience erzählt werden könnte. Und aber das, der ganze Cast ist halt so extrem jung und extrem jung und hübsch zusammengestellt. Und dadurch wirkt das alles so unrealistisch irgendwie. Du guckst dir das dann an und denkst dir, gibt es da keinen über 30 in diesem ganzen, in dieser ganzen Welt,
stimmt, die uns ja erzählt wird? Zum Teil sogar Teenie-mäßig, gell?
Ja, genau.
So genau. Geschichten, die man eigentlich so in der Erwachsenenwelt dann plötzlich so Teenie-Geschichten sind. Ja. Stimmt, mir fällt jetzt auch kein Beispiel an, aber ja, das habe ich, ist mir auch schon, wo ich mich dann frage, so, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach jetzt mittlerweile so alt bin, dass mir das komisch vorkommt. Vielleicht wäre mir das nicht komisch vorgekommen, als ich 22 war.
Das ist auch die Frage, genau, die ich auch nicht beantworten kann. Vielleicht, vielleicht wäre das alles okay für mich, wenn, wenn ich 10 Jahre jünger wäre oder 15 oder 20. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht war das früher schon immer so und mein Vater hat es vielleicht schon länger so empfunden und ich habe es nicht gemerkt. Oder es ist jetzt ein neues Phänomen. Weiß ich nicht. Müsste man mal das untersuchen.
Das ist überhaupt ein komisches Phänomen, was halt das Altern an sich ist. Dass früher man so bekannte Schauspieler oder sowas, ja, oder so Stars, ja, eher als eine, also eher als Zukunft wahrgenommen hat von sich selbst, ja. Also natürlich jetzt nicht, dass ich Schauspieler werden wollte, sondern so, dass es eben, die sind alle älter als man selbst, ja. Die haben, keine Ahnung, Brad Pitt oder keine Ahnung, ist halt so, der ist immer älter als man selbst und der ist jetzt in einer Phase, in einer Altersphase, jetzt nicht in einer Berufsphase, sondern eine Altersphase, in der ich selbst noch nicht bin.
Ja, genau.
Und jetzt sehe ich diese Filme zum Teil wieder, ja, von mir aus, ja, ich fällt jetzt kein Beispiel ein, Troja von mir aus, ich weiß jetzt nicht, wie alt Brad Pitt da war, keine Ahnung, ist jetzt nur ein Beispiel. Aber ich habe die Vermutung, dass der in Troja jünger war, als ich jetzt bin.
Ja,
definitiv. Was irgendwie total seltsam ist, weil es ja meine Sichtweise auf die Person, auf die Rolle komplett ändert. Ne? Das ist ja jetzt für mich schon Lebensvergangenheit. Ja? Also wenn ich diese Figur gewesen wäre, dann wäre das jetzt schon meine Vergangenheit. Hätte schon, also total seltsam.
Ja, ich verstehe das. Das geht mir mit Musikern auch so zum Teil.
Wenn ja, genau. Da guckst du so, ja, irgendwie ging mir auch die Tage mit den Beatles irgendwie so, wo ich dann traurig habe, gesagt, so, wie alt waren die denn da eigentlich? Und dann guckst du dir die Gesichter an und denkst dir, Scheiße, die sind mindestens 10 Jahre jünger als du selbst. Wahrscheinlich sogar noch jünger.
Ja.
So, weil natürlich auch die Sache mit dem Ernst nehmen, gell? Das ist ja, das hängt ja mit dem Älterwerden zusammen, dass du alles, was jünger ist als du selbst, eben immer weniger ernst nehmen kannst, ja? Oder, ja, du kannst es schon ernst nehmen, aber das ist schon so dieses, auch wenn man es nicht will, dieses, oh, komm du mal erstmal in mein Alter Ding, ja? Das ist ja schon in uns allen. Ja, wenn eben irgendjemand eine ganz große Vision hat und er ist halt 22, denkst du dir halt auch so, ja, okay, komm, du bist 22, ja?
Genau.
Ja, da ist man noch 10 oder 20 Jahre älter, dann schauen wir mal, ja? Und es gibt ja aber eben wirklich einen Haufen Musiker zum Beispiel, die eben mit 24 oder 25 schon so ein krasses Werk abgeliefert haben, was wir selbst nie werden. Und das bringt dann natürlich dann irgendwie eine Bredouille, dass man denkt so, ja, scheiße, also die musst du jetzt ernst nehmen, die sind groß, aber irgendwie sind sie halt so jung, dass ich sie eigentlich als einen Youngster nur ansehen kann. Komisch. So ist das wohl, wenn man ein alter Sack wird.
Ja, das sind so die Beobachtungen, wo man sich dann fragt, ist das normal, haben das alle, geht das nur mir so?
Nee, das geht allen so.
Ja, wahrscheinlich. Was willst du da machen? Ich glaube, wir haben uns auf Lovesick völlig verplappert. Also du würdest sagen, ist eine eine Empfehlungsserie so ja, für.
Total. Es ist schön zu schauen, ist sehr unamerikanisch und macht schon Spaß. Also ist schon so, ja, 7,5 Punkte auf jeden Fall.
I see. Dann lass uns doch mal zur beliebten Kategorie kommen, die wir auch immer gerne mal zum Plaudern nutzen. Die Droge der Wahl. Was gibt's bei dir?
Ich werde jetzt gleich erstmal eine Eiskugel in mein Glas legen.
Oh. Jemand aufgerüstet hier für den heutigen Abend?
Nee, ich habe vorhin, ich habe eben nicht aufgerüstet. Ich habe ja eigentlich so eine kleine Kühlbox, die ich auch vorkühle. Die so, das ist wie so ein Kühlakku. Also der praktisch wie so zwei Tupper ineinander, wo in der Wand so Kühlakkuflüssigkeit ist. Das kannst du dann kühlen.
Ja, ja, ja.
Und da lege ich normalerweise ein paar Eiswürfel rein, die ich dann eben gekühlt habe, weil das Problem ist, wir haben ja diese großen Eisbuckets, wenn du da drei Eiswürfel reinlegst, dann hilft ja nichts, gell? Ist ja zu viel warme Luft drin.
Ja, und deshalb habe ich so einen kleinen.
Genau. Und dieser kleine, den hatte ich nicht vorbereitet. Und deswegen habe ich mir vorhin gedacht, so, was nehme ich jetzt? Weil wir müssen ja immer durch den ersten Film durch. Und ich habe hier so eine Eiskugelform, wo relativ zwei relativ große Eiskugeln, die hast du, glaube ich, auch, gell? So eine Silikonform,
ja, die habe ich auch.
Man machen kann.
Diese grüne.
Genau, und da habe ich mir gedacht, okay, da sind die Kugeln so groß, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass nach dem ersten Film noch was übrig ist von der Kugel, und das ist auch der Fall. Das ist einfach der Grund, weil es hier halt einfach so auf dem Schreibtisch steht, die ja. Ungekühlt. Und trinken werde ich, weil ich hatte ja vor zwei Folgen mit dem Stefan mal so ein Vorhaben mir abgesprochen, dass wir versuchen werden, Flaschen leer zu trinken und dass wir danach entscheiden, was wir trinken. Und was gar nicht so leicht ist, weil ich tatsächlich, anders als der Stefan, nicht dazu neige, Flaschen so bis kurz vor den letzten Dings auszutrinken oder nicht weiter zu trinken. Ich habe also kaum Flaschen, die fast leer sind. Aber ich habe eine gefunden, zwei gefunden sogar, und das ist eine Ginard-Flasche. Und jetzt trinke ich einen Ginard-Tonic, was ein grandioser Trink ist.
Ich bin heute auch mal auf seltsamen Wegen unterwegs, beziehungsweise habe ich, glaube ich, schon mal einen Podcast getrunken. Ich habe keine Lust mehr gehabt, noch Eis und den ganzen Kokolores zu holen. Und habe deshalb gedacht, ich brauche was Fertiges in der Flasche, und habe mir eine Flasche Metaxa gegriffen. Auch in dem Glauben, ich brauche was irgendwie was Leichteres, was vielleicht nicht ganz so viel ballert. Und jetzt gucke ich hier drauf, er hat auch 40%. Hat nicht funktioniert. aber das ist ja so ein bisschen.
Was für einen Metaxa hast du da?
Diesen 7 Sterne.
Ah ja. Ja, den mag ich gern. Ich habe irgendwie so eine zweite Flasche da, weil die Ginard-Flasche ist ja jetzt leer.
Ja.
Das war nämlich wirklich nur ein Fitzelchen. Und zwar heißt die, das ist eine Single-Malt-Flasche und ein Dunbeegan, Isla 8 Jahre. Wenn einem das jetzt nicht sagt, dann braucht man das nicht wundern, denn Dunbeegan ist keine Destillerie, sondern das ist nur ein Abfüller. Und die füllen unter der Bezeichnung von, oder ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber das war so, geben nur eine Herkunftsbezeichnung an, und da weiß man nicht, welche Destillerie dahinter steckt, beziehungsweise da braucht man dann, ich wusste es mal, was hinter Isla steckt, ich glaube, es ist Lagavulin oder Cole Isla, sagt man, glaube ich. Der, bei dem ich die Flasche gekauft habe, der hat es mir damals sagen können. Und das Besondere ist halt daran, dass der eben eine andere Lagerungszeit hat. Also der Lagavulin, der am wenigsten gelagerte, der hat ja auch, ich glaube, 16 Jahre oder so.
Mhm.
Und dieser hier hat eben 8 Jahre. Das heißt, man kann eigentlich keinen Lagavulin 8 Jahre kaufen, außer man kauft ihn eben unter diesem Namen hier und weiß dann halt, dass es ein Lagavulin ist. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es ein Lagavulin oder ein Kolila war, egal. Aber der ist eben so vom Charakter ist der eben so ein typischer Isla-Whisky, aber weniger gelagert, was ihn noch fieser in die Fresse macht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn du wenn man sich da den Grundstoff vorstellt, sozusagen, der da ins Fass kommt, der dann nicht genau. Diese ausgleichenden Einfluss des Holzfasses über sich ergehen lassen darf, oder zumindest weniger lang, ja. Dann ja, in die Fresse, das trifft's, glaube ich.
Aber ziemlich geiles Zeug, also. Ich mag ja so Dinge, die nicht so ganz lang. Also ich war ja auch mal bei so einem Talisker-Tasting, wo sie uns dann so ziemlich teure, lang gelagerte Talisker auch haben verkosten lassen. Und am Ende bin ich rausgekommen, ja, ich mag halt den, der am wenigsten Lager ist und dadurch auch am billigsten ist, am liebsten. Weil er einfach am meisten Charakter hat und am wenigsten Fass und ja, ist ja gut. Ist ja praktisch für mich.
Mm. Absolut. Also muss immer wieder feststellen, Metaxa, der erste Schluck ist seltsam. Danach geht's.
Ich finde Metaxa super.
Ist wahrscheinlich einfach zu selten und gewöhne mich da nicht so richtig dran. Ich erwarte halt bei dem der Menge Alkohol immer, dass es so dieses Spirituosenhafte hat und dann kommen da diese ganzen anderen Süße und ja, genau. Dann denke ich immer so, hä?
Bitter.
Es stimmt ja. Da nicht und dann das soll so sein.
Stimmt, man denkt sich immer so, irgendwie, oh, die ist schon umgekippt. So, ach nee,
ja,
nee,
genau.
Nee, das so, ja.
Ja, genau. Ja. Gut, dann sind wir schon mittendrin in den weiteren Themen. Und das
im Gossip-Teil.
Genau, das bedeutet jetzt abdriften und wir reden jetzt über alles und was uns so einfällt.
Ja, genau. Über den Schnaps sind wir jetzt schon gerade abgedriftet.
Ja, völlig, total. Ich könnte nochmal von meinen Fahrrad-Eskapaden berichten.
Mhm.
Ich habe ja vor einiger Zeit berichtet, dass mir leihweise bei so einer Aktion, wo der hessische, wer das Land Hessen unterstützt, irgendeine Aktion namens Nahmobilität, wo man sich ein E-Bike ausleihen konnte. Und in meinem Fall war es ein E-Lastenbike. Mhm. Und das durfte man dann 2 Wochen behalten. Und dann kam Corona und hat für mich aus diesen 2 Wochen sowas wie 5 Wochen gemacht. Was sehr praktisch war, weil dann konnte ich 5 Wochen Lastenfahrrad fahren, kostenlos. Habe mich sehr an dieses Ding gewöhnt. Also ich bin ein Urban Aero Family gefahren. Das ist so in der Ausstattung, wie ich es hatte, es war so jetzt nicht die kleinste, aber auch nicht die größte, irgendwie so mittendrin, sind es so 4.500, 5.000 Euro ungefähr, was man da anlegen müsste, um sich so ein Ding zu kaufen. Da gibt es in verschiedenen Bundesländern verschiedene Förderprogramme, das hängt auch von der Kommune ab, in der man wohnt. Also in manchen Kommunen gibt es da Förder, da schießt dir irgendwer 1.000 Euro dazu, dann wird das natürlich ein bisschen attraktiver. In Frankfurt soll es sowas vielleicht mal geben, aktuell gibt es das nicht, also mindestens weiß ich nicht davon. Und insofern für mich wären es jetzt tatsächlich so irgendwie so um die 5.000 Euro, wenn ich sowas haben wollen würde. Jetzt hatte ich es 5 Wochen und ich kann sagen, das lässt sich zumindest in Corona-Zeiten sehr gut in den Alltag integrieren, weil das ersetzt mir die U-Bahn. Und die möchte man ja im Moment nicht betreten. Und ich bin normalerweise jemand, der, wenn man so drüber nachdenkt, doch schon relativ viel U-Bahn fährt. Also um zu meinem Arzt zu kommen, brauche ich die U-Bahn. Um zu meiner Mutter zu kommen, brauche ich die U-Bahn. Um zu meinem Bruder zu kommen, brauche ich die U-Bahn. Um zu gewissen Geschäften, die ich öfter frequentiere, zu kommen, brauche ich die U-Bahn. Um zu meinem Lieblings-Sushi-Dealer zu kommen, brauche ich die U-Bahn. Also ich brauche die U-Bahn schon sehr, sehr oft. Und an manchen dieser Orten gibt es halt schlecht oder wenig Parkplätze. Und deshalb Lastenrad sehr geil, vor allen Dingen E-Lastenrad sehr geil, weil man kommt da relativ wenig oder gar nicht geschwitzt an und kann dann, und es stresst einen auch nicht. Also fährst du mal 10, 15 Kilometer, kommst zurück. Wenn du nicht willst, schwitzt du nicht. Wenn du schwitzen willst, wenn das Sport sein soll, nimmst du die Unterstützung zurück beim E-Bike und dann schwitzt du auch. Aber wenn du es nicht willst, stellst das Ding auf Turbo und dann ist das wie Mofa fahren.
Das ist geil.
Und das macht echt was aus. Und diese Transportkapazität, ja, fährst zur Parkstation, holst da 5 Pakete raus. Normalerweise würdest du denken, 5 Pakete, das eine könnte größer sein. Da fängst du so an, im Kopf so ungefähr dir zu überlegen, wie ist da wohl die Verpackung und wie viel Verpackung haben die dann wohl noch außenrum als Kiste gemacht? Wie groß wird das sein? Kriege ich das in die Satteltasche von meinem normalen Fahrrad? Und dann kommst du schon wieder so zu dieser Idee, das ist wahrscheinlich keine gute Idee, da jetzt mit dem Rad hinzufahren. Am Ende habe ich dann so ein Riesenpaket, was ich da nicht drauf festgemacht kriege. Dann habe ich das unterm Arm hängen oder ich schiebe das Fahrrad. Also laufe ich dahin oder fahre mit der U-Bahn oder sowas oder mit dem Auto. Und jetzt immer Lastenrad, immer alles rein. Das Ding ist geduldig vorne, gib ihm alles, kein Problem. Und jetzt war das vorbei. Jetzt muss ich das abgeben. Kam die Mail, auf die ich natürlich schon gewartet habe.
Vielleicht haben die es auch absichtlich gemacht, so wie so ein Dealer. So der erste Schuss ist frei. Und der erste Schuss war halt in dem Fall so lang, dass man auch wirklich süchtig wird.
Natürlich, das hat ist gewirkt, ja das.
Oder?
Ja, hat gewirkt. Das ist aber auch das Konzept der Aktion. Ich meine, der.
Ja, klar, das, aber so halt noch viel wirkungsvoller, so, wenn die dich echt
natürlich.
5 Wochen süchtig machen.
Ja, klar, ganz genau. Und jetzt bieten die auch so ein Abo an. Das heißt, du kannst auch, du musst jetzt nicht, also du kannst natürlich kaufen, logisch, klar. Das hessische Land Hessen irgendwas, keine Ahnung, irgendein Ministerium für Schnuffelhasen und so, unterstützt das irgendwie und das Ziel ist natürlich in der Bevölkerung so ein bisschen diesen Trigger zu setzen, Leute, fahrt doch mehr Fahrrad, vor allen Dingen in den Innenstädten, wir haben hier eh Verkehrskollaps und Feinstaub und Problem und keine Ahnung was und fahrt doch mehr Fahrrad und dann E-Bikes ist doch toll und hier probier mal aus, so, das ist so ein bisschen, deshalb fördern die das und setzen diese Anreize und ist jetzt gar nicht irgendwie, dass es ein konkreter Händler dahinter steckt oder so, dass jetzt dann irgendwie gleich einer mit einem Werbeplakat da steht und sagt, hier, mach mal. Aber wenn man mal so ein bisschen bohrt und guckt, wer, was steht denn da genau auf den LKWs, die da stehen und wer, mit wem schließt du da eigentlich diesen Mietvertrag ab, was steht denn da im Kleingedruckten, dann siehst du halt, da steht eine Firma dahinter, die auch sonst solche Dinge verleiht und die jetzt halt diese Aktion scheinbar umsetzt, ja. Und dann habe ich mich bei denen ein bisschen schlau gemacht und siehe da, das kann man halt als monatlich kündbares Abo mieten. Und dann habe ich jetzt halt für mich mal überlegt, so, ich mache das jetzt mal. Ich nehme jetzt mal dieses monatlich kündbare Abo. Dann kann ich mir diesen Fix noch ein bisschen länger holen und will halt für mich rauskriegen, wenn ich das jetzt mal so einen Sommer lang, vielleicht so bis Ende August oder bis Ende September, mir das mal so miete, integriere ich das wirklich in meinen Alltag und benutzt das jetzt auch, wenn dieser Corona-Wahnsinn vielleicht jetzt dann irgendwann mal hoffentlich mal langsam abklingt, auch wenn das ja noch nicht so richtig absehbar ist. Ja, aber zumindest die Einschränkungen vielleicht so ein bisschen gelockert werden und man wieder so irgendeinen Weg findet mit Maskenpflicht und Pipapo, wieder öfter mal draußen Dinge zu tun. Integriere ich das wirklich in meinen Alltag oder ist es so ein Hype, der sich irgendwann totläuft? So nach 4, 5 Monaten steht es dann doch nur noch in der Ecke und ich habe keinen Bock mehr oder so. Fahre dann doch wieder am Ende Auto. Oder ist das nicht so? Ja, das will ich für mich rauskriegen und ich will es nicht rauskriegen, indem ich jetzt 6.000 Euro auf den Tisch lege. Sondern ich will es rauskriegen.
Wie viel kostet dich das jetzt?
Das kostet mich so knapp 200 Euro im Monat. Ist also schon teuer. Aber ich sag mal, wenn ich das jetzt 5 Monate miete, dann ist es ein Taui, der da weg ist und der ist relativ einschlagsschonend über 5 Monate bezahlt. Und dadurch, dass
aber ist natürlich schon schnell abbezahlt, gell? Wenn du es tatsächlich kaufst.
Also das Modell, was ich jetzt gemietet habe, ist noch ein bisschen hochwertiger. Da sind wir eher so Richtung 7.000 Euro, was ich jetzt gemietet habe. Ich wollte das jetzt auch mal benutzen, um sozusagen mal auch unterschiedliche Modelle mal auszuprobieren. Und ich habe auch durchaus vor, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, jetzt nach 2 Monaten oder so, nochmal auf ein anderes Modell umzusteigen. Das gibt der Vertrag dann auch her. Ist ja monatlich kündbar, das heißt, du kannst dann auch solche Sachen sagen und sagen, okay, ich würde jetzt kündigen mit dem Ziel, dann am Ende dieser Laufzeit, dieses Monats, auf das und das Modell, das lassen die mit sich reden. Also dann kannst du dann sagen, habt ihr eins frei, könnt ihr mir das für dann reservieren, dann ändern wir meinen Vertrag und dann fahre ich ein anderes Modell. Und theoretisch, wenn du es jetzt nicht ändern würdest, dann kannst du es, glaube ich, 36 Monate lang mieten und nach 36 Monaten zahlst du dann nur noch irgendwie eine 37. Schlussrate und dann ist es deins. So ist es kalkuliert. Das kannst du auch machen. Dann hast du es wie so eine Mietfinanzierung, aus der du jederzeit hättest aussteigen können, wenn du denn möchtest, aber wenn du es zu Ende laufen lässt, dann ist es irgendwann deins. Aber dann zahlst du, wenn du das eh vorhast, dann ist es schlauer, es irgendwo bei einem Händler zu finanzieren, weil da zahlst du am Ende weniger. Also hier ist quasi die Zinslast höher. Allerdings muss man sagen, so 1:1 vergleichen kannst du es auch nicht, weil in diesem Paket, in diesem Mietpaket ist natürlich, da das eine Miete ist, ist der Vermieter dafür zuständig, dass das Produkt in einem astreinen Zustand ist. Das heißt, wenn jetzt da irgendwas sein sollte, wenn jetzt die Schaltung kaputt geht oder der Motor aussetzt oder der Akku...
Dann gibst du es einfach zurück.
Dann gebe ich einfach hin und sage, hier ist kaputt, mach mal ganz. Und das ist so ein Full-Service-Ding. Also die holen das ab, die machen es ganz, die bringen es dir wieder oder bringen dir ein anderes, ein Ersatzmodell das gleiche Modell nochmal. Und es ist auch komplett versichert. Also sowohl gegen Beschädigungen als auch gegen Diebstahl. Was natürlich bei so einem teuren Ding auch nicht so easy ist. Also wenn du jetzt zu einer Versicherung, ich weiß, dass damals, ich besitze ja noch ein normales Fahrrad, was ja auch nicht gerade günstig war. Und das habe ich...
Ach stimmt, das ist noch gar nicht so lange her.
Nee, das habe ich jetzt ungefähr 2 Jahre, schätze ich. Und das mag ich auch immer noch sehr, aber es ist halt kein Lastenrad.
Das hat schon noch, hast ja auch lange mit der Entscheidung gerungen, was genau das können muss und was das.
Ja, das war da. Ich, das haben soll. Ja, das stimmt, da habe ich sehr viel Energie auch reingesteckt.
Ja, sehr bewusste Entscheidung war das damals.
Und da habe ich, das habe ich ja auch gegen Diebstahl versichern lassen. Das wäre auch versichert, wenn es jetzt irgendwie draußen geklaut werden würde. Also irgendwo beim Bäcker oder so, wenn es mir da abhanden käme oder in der Stadt irgendwo. Aber das hat als Versicherung, als Einschränkung, dass es nachts, wenn ich zu Hause bin, dann steht es im abgeschlossenen Keller. Und das hat einen Einfluss auf diesen Versicherungspreis. Und wenn ich da jetzt gesagt hätte, okay, dieses Fahrrad kostet jetzt aber das Doppelte und es steht nachts draußen, weil du kannst ein Lastenrad nicht in den Keller schleppen, das geht nicht. Also du, wenn du eine Garage hast, dann ist es okay, aber das hast du halt als Stadtbewohner nicht so ohne weiteres. Also ich habe keine. Nee. Ich könnte mir hier einen Tiefgaragenplatz mieten, aber die ist faktisch auch, ich meine, da gibt es ein Rolltor, was runterfährt, aber wenn ich sehe, wie oft das offen steht, dann weiß ich, dass da auch theoretisch eigentlich jederzeit.
Ja, das ist ja. Das ist aber wurscht, wenn es der Versicherung reicht.
Ja, ja, klar. Aber dieses Ding ist jetzt halt auch gegen Diebstahl versichert, wenn es draußen steht. Habe ich extra nachgefragt, kein Problem.
Das ist natürlich super.
Und ich habe mal damals so ein bisschen rumgespielt mit so verschiedenen Versicherungen. Da gibt es ja auch so Online-Vergleichsrechner, wo man dann guckt, wie mache ich denn das jetzt mit dem Fahrradversicherung. Ich habe es am Ende einfach in meine Hausrat integriert und habe gesagt, da gibt es noch ein Fahrrad. Und dann gibt es irgendwie, was weiß ich, Hausrat Plus oder irgend sowas bei dem, wo ich eh war. Und dann haben die gefragt, ja, dann sind dann Fahrräder bis 1000 Euro versichert. Und dann habe ich gesagt, da müssen wir nochmal reden. Und
haben die, was kostet? Machen wir noch eine Null dran.
Das nicht, aber.
Na, bei dem Lastenrad sind wir.
Ja, bei dem Lastenrad wäre das dann fast. Ja, ja, du kannst manche Modelle kannst du so, dass sie fast fünfstellig werden, hinkonfigurieren. Ja,
schon krass.
Ja, und dann hat es mit dem Preis natürlich schon nochmal was gemacht, ganz klar. Insofern, diesen Abo-Preis kann man jetzt nicht so eins zu eins, dass du jetzt sagst, du rechnest da einfach Monatsrate mal Laufzeit und dann vergleichst du das mit dem Kaufpreis, das wäre nicht ganz fair. Ja, was habe ich jetzt gemietet? Ein Riese und Müller Packster 80. Riese und Müller ist ja so ein bisschen so nach meiner Wahrnehmung einer von diesen Mercedes- oder Jaguar-Herstellern unter den Fahrradherstellern, also ist so ein bisschen was Edleres. Kommen aus Darmstadt, glaube ich, und also deutscher Hersteller und halten hohe Stücke auf sich und bauen halt so ein bisschen edlere Räder. Das Packster gilt dort und läuft da unter der Bezeichnung Schwerlastrad. Klingt erstmal bedrohlich. Heißt aber im Wesentlichen einfach, das ist das größte Modell, was sie haben, was von der Nutzkapazität her.
Ja, das braucht man jetzt in Corona-Zeiten. Wo jetzt alle fetter werden, weil sie zu Hause bleiben. Habe jetzt irgendwo gehört, dass das irgendwie das große Problem wäre, dass jetzt alle fett werden. Habe ich dann heute auch gleich auf die Waage gestellt, um festzustellen, dass ich mich nicht verändert habe.
Ich habe tatsächlich länger nicht mehr auf der Waage gestanden, aber wenn ich mir den Schrittzähler in meiner Uhr angucke, könnte es sein, dass das so ist.
Also es hätte mich auch nicht gewundert, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass ich viel mehr fresse, als ich vorher gefressen habe. Aber es hat sich bisher nicht ausgewirkt. Also toi, toi, toi.
Ich fahre jetzt mehr Fahrrad, aber halt mit E-Unterstützung, wobei man merkt es schon, also ist, wenn ich da so zurückkomme von so einer Fahrt und ich fahre jetzt nicht so wahnsinnig weit, so 10, 15, 20 Kilometer, so kleine Runden im Umkreis, weil ich ja dann auch immer meine Tochter dabei habe ja, die, weiß nicht, im Moment trägt sie gerade meistens keine Windel und man kann es auch überreizen mit den Ausfluglenken. Und meistens ist es dann nur so, wir fahren irgendwie raus aufs Feld und gucken mal, was es hier in der Gegend so gibt, was wir noch nicht kennen. Ich meine, du willst dich ja auch nicht zu anderen Leuten begeben, da ist ja immer noch Corona, ne? Also fahren wir raus aufs Feld und fahren dann irgendwie, da hinten gibt's einen Bauernhof, fahren wir da mal hin. Und dann gehen wir natürlich nicht rein in den Bauernhof, weil die lassen uns eh nicht rein, das ist irgendwie alles ja zu, also auch die was ich, Reithallen und so, das hat ja alles geschlossen und wir haben ja da eh nichts verloren, also wir kennen die ja alle nicht und wir haben da auch nichts. Aber man kann ja mal so dran vorbeifahren am Zaun und dann steht da irgendwo ein Pferd und manchmal stehen da auch fünf Pferde oder so. Und dann hält man da halt und an
Huhn.
Und dann hat, genau, ein Huhn. Und dann hast du halt ein dreijähriges Kind und das findet das natürlich toll, dass da jetzt fünf Pferde sind. Und dann fährst du weiter und dann entdeckst du irgendwo noch eine Kuhweide, wo da noch drei Kühe stehen. Und so nach und nach, wenn man das öfter macht, also ich habe mittlerweile Esel, Kühe, Pferde, Ziegen, unterschiedliche Sorten Ziegen, Schafsweide weiß ich eine, wo regelmäßig immer Schafe sind. Und unten am Main haben die Gänse gerade Babys. Also ich bin normalerweise jemand, wir haben eigentlich eine Jahreskarte für den Zoo und unsere Tochter ist eigentlich sehr zooaffin und wir sind früher oft in den Zoo gegangen und das fehlt jetzt natürlich. Und Tiere gucken, wann können wir mal wieder zu den Löwen, zu den Tigern, zu den Bären und so, die Fragen kommen schon regelmäßig. Und jetzt sind es halt Esel, Ziegen, Schafe und Gänsebabys. Aber irgendwas musst du ja machen. Also irgendwo musst du ja hin. Und ich fahre dann halt nicht irgendwie in die Stadt rein, wo andere Leute sind, sondern ich versuche dann halt irgendwie raus und weg, wo andere Leute nicht sind. Und Feldwege sind dann doch dünn besiedelt. Klar, da kommen dir mal andere Radler entgegen und du fährst mal an einem Wanderer vorbei. Aber im Großen und Ganzen begegnest du eigentlich wenig Leuten. Und kommst an die frische Luft und das Kind sieht Tiere, das Kind sieht andere Sachen. Da sind irgendwie, da fährt der Traktor übers Feld und macht irgendwas. Und das ist natürlich für ein Stadtkind auch total interessant, wenn man da so dem Traktor zugucken kann. Das kennt sie sonst nur aus ihren Büchern. Und der, jedes Mal macht er was anderes. Mal gräbt er irgendwas um und mal hat er irgendeinen komischen Sprühkasten hinten dran und macht irgendwas. Also jedes Mal können wir da anhalten und zugucken. Also dann entdeckst du was und dafür ist dieses Fahrrad ideal. Das Kind sitzt da vorne drin, ich kann mich während der Fahrt mit ihr unterhalten. Ist ganz anders, als sie im Hänger hinterher zu ziehen.
Ja, das im Hänger ist halt wirklich, da ist das, man dreht sich da ja auch schon manchmal um halt zu gucken, ob die Kinder noch da sind, so ungefähr. Mhm. Aber man ist irgendwie so ein bisschen entkoppelt von den Kindern. Das ist immer ein bisschen schade, finde ich. Ja. Also, wir haben uns jetzt auch gerade verkauft, wir sind gerade dabei, ihn zu verkaufen. Vor allem, weil die Kinder auch mittlerweile massiv schwer werden. Also es macht halt außer in der Ebene wenig Spaß mit den Kindern.
Du brauchst ein E-Bike. Das stört dich überhaupt genau. Nicht, wenn du ein E-Bike hast. Ja, genau. Kauf dir einfach ein billiges E-Bike für 600 Euro auf eBay, dann ziehst du diesen Hänger Berge rauf, da glaubst du gar nicht. Es ist wirklich faszinierend. Ja. Gut, jetzt muss ich zugeben, habe ich natürlich auch jetzt mit diesem Luxusfahrrad auch einen absoluten Luxusmotor. Ich glaube, ich irgendwie von Bosch einer der stärksten, die es gibt. Also fährt natürlich auch nur 25, aber er hatte irgendwie 70 oder 75 Newtonmeter. Also der hat einen derben Punch, wenn du da reintrittst, das beschleunigt ganz ordentlich und du bist so schnell bei 25, dass mir 25 mittlerweile so vorkommt wie, was ist denn jetzt kaputt, warum fährt's denn nicht mehr? Und dann guckst du auf den Tacho und stellst fest, du fährst schon 29 und es hat halt längst aufgehört, dich zu unterstützen und deshalb geht's dann schwer und ich sage, ist er hier kaputt oder was? Und dann, nein, ist es nicht. Ach
so, klar, du kannst natürlich schneller fahren, wenn du willst.
Ja, aber dann merkst du mal, was das Ding wiegt. Ja. Also das ist dann... Ja, da geht es dann, das fadet so sanft aus, das ist wirklich gut bei den Bosch-Motoren. Es ist nicht irgendwie so ein harter Abriss oder so, wo dann die Unterstützung weggeht. Da, wenn du jetzt da rein beschleunigst wie so ein Irrer von 0 auf 30, dann fühlt sich das wie ein harter Abriss an. Aber wenn du so gemütlich davon fährst, dann merkst du so 24, da hilft er dir noch und dann 25, 1, da fadet es dann so weg und 26, 27, da irgendwann merkst du dann so, das geht jetzt aber schwer. Und der Übergang ist aber sehr sanft. Also das ist wirklich gut gemacht mittlerweile mit den Motoren. Ich habe da mal irgendwann ein billiges E-Bike irgendwann im Urlaub mal Test gefahren und da war das noch nicht so smooth, aber ich weiß nicht mehr, was das für ein Hersteller vom Motor war. Das ist zu lang her. Aber ich habe das Gefühl, da steckt auch Revolution drin. Also, oder ich habe jetzt einfach
klar.
Ein sehr edles Modell. Er hat jetzt auch Riemenantrieb und stufenlose Schaltung und keine Ahnung was. Also die Schaltung ist halt auch irgendwie cool, die frisst vermutlich Energie, aber es ist ja nicht meine, es ist ja die vom Akku. ich weiß nicht, ob ich die fahren wollen würde, wenn ich selber treten müsste. Oder zumindest vollständig selber treten müsste. Weil es so ein stufenloses Nabenschaltung. Die hat keine Rastungen. Die kannst du einfach in ihrem Bereich von geht schwer bis geht extrem leicht, kannst du sie einfach so durchdrehen und überall anhalten mit dem Regler. Die hat also nicht irgendwie eine bestimmte Anzahl von Gänge, sondern die hat nur ein Spektrum. Und du kannst einfach beliebig verstellen und innerhalb dieses Spektrums funktioniert jede Einstellung einfach so. Was sehr angenehm ist, weil du hörst auf, über Gänge nachzudenken. Du drehst einfach so lange, bis dir die Trittfrequenz passt. Und du hast nicht dieses, es rastet nicht ein oder es hakelt irgendwie beim Schalten oder so, diesen Nerv, den man so hat. Das, ja. Deshalb habe ich ja damals bei meinem nicht elektrischen Rad auch so unfassbar viel Geld für diese Pinion-Schaltung ausgegeben. Weil ich genau dieses, weil ich das nicht wollte, weil ich ein vernünftiges Getriebe wollte mit sauberen Rastungen und nicht irgendwie hakeliges, Kette springt nicht und wechselt immer von einem Zahn zum nächsten und weiß nicht, wo sie hin soll und so. Und hier ist das jetzt vermutlich unter Aufwendung von mehr Verlustleistung, nehme ich mal an, weiß ich nicht genau. Aber ich würde es vermuten, weil wie soll sich das anders umsetzen lassen? Ich habe mir mal irgendwann angeguckt, wie die intern aufgebaut ist. Es ist ein ziemliches Meisterwerk von Ideenreichtum, wie man sowas baut. Kann man mal googeln, das Ding heißt NuVinci. Oder diese Schaltung heißt NuVinci 300 irgendwas, aber ich glaube, da gibt es nur eine. Und ja, faszinierendes Fahrgefühl so. Je nachdem, in welcher Stellung sie ist, macht sie ein bisschen unterschiedliche Geräusche. Also man hört schon, da drin verstellt man irgendwelche komischen Planetengetriebe oder was auch immer. Aber es ist immer fahrbar. Also es ist nie irgendwie, es hackt, es will nicht. Das Einzige, was du nicht machen kannst, ist, du kannst sie nicht im Stillstand von einem Ende zum anderen Ende durchdrehen. Also wenn du stehst, dann lässt sie sich ein Stück weit bewegen. Also du kannst, wenn du jetzt mit dem ganz größten Gang angehalten hast, kannst du noch ein Stück verstellen. Aber bevor du nicht die Räder gedreht hast oder die Pedale gedreht hast, kommst du nicht ans andere Ende. Das kann dann manchmal...
Aber das ist ja bei einer Kettenschaltung genauso.
Ja, richtig. Aber es gibt aber andere Schaltungssysteme, wo das nicht so ist. Ich glaube, bei meiner Pinion könnte ich sogar ungefähr das halbe Spektrum durchdrehen. Aber das kann einen manchmal so ein bisschen erwischen, aber das kann dich halt, wie du sagst, bei einer Kettenschaltung genauso erwischen. Wenn du jetzt mit dem höchsten Gang irgendwie, keine Ahnung, erschreckt wirst und stellst fest, ups, ich habe jemanden die Vorfahrt beinahe genommen und ich lang mal voll in die Eisen und bleib dann stehen und stehe dann berghoch mit einem Fahrrad, was 50 Kilo wiegt und versuchst im größten Gang wieder anzufahren, herzlichen Glückwunsch. Also auch mit Motorunterstützung. Weil der fängt auch erst an, dich zu unterstützen, wenn du mal so angefahren bist. Also er macht es nicht so direkt aus dem Stand, sondern er macht so, wenn du so ein kleines bisschen fährst, dann weiß er, okay, jetzt ist er wirklich am Treten, jetzt kann ich mitmachen. Und wenn du das nicht hinkriegst, weil du so einen schweren Gang und so einen steilen Berg hast, dass du nicht anfahren kannst, dann bist du aufgeschmissen. Da musst du irgendwas ausdenken.
Ja, hatte ich die Tage übrigens mit dem Anhänger, weil der Lutz es eben unbedingt nochmal drin fahren wollte, weil, wie gesagt, wir es eigentlich verkauft haben, so gut wie. Ich hatte in meinem Fahrrad einfach, war ich im höchsten Gang. Und hatte das aber nicht gemerkt, weil ich das normalerweise nicht habe. Und fahr halt los und fall halt fast wieder von meinem Fahrrad runter, weil halt nichts ging. Und dann habe ich gedacht, ey, sag mal, ist da hinten die Bremse noch angezogen an dem Ding? Oder warum geht denn gar nichts? Aber lag halt einfach daran, dass es so ganz leicht bergauf ging und die Kinder halt schwer sind und ich im höchsten Gang war. Da geht halt nichts.
Also zwei Kinder habe ich bisher erst einmal gezogen. Da waren wir irgendwie bei Freunden zu Gast und das war auch nicht mein Fahrrad, das war auch nicht mein Hänger, aber es war eins von meinen Kindern da hinten drin und das andere war eine Freundin, gleichaltrige Freundin und da bin ich das eine Mal mit zwei Kindern hinten drin gefahren, aber es war echt nur so in so einer Topfebene, das ist das Einzige, wo man musste mal über eine Brücke, das war der einzige Moment, wo es mal schwer wurde.
Also ich habe mal...
Du wohnst ja auch echt hügelig, ne?
Also. Genau, bei uns echt hügelig und wir haben mal eine Freundin nach Hause gefahren und die auch wirklich den Berg hoch wohnt. Und die wollte natürlich auch darin fahren und die Rosa ist dann bei der Theresa in den Fahrradsitz gegangen und ich habe dieses Mädchen, eine Sechsjährige, und den Lucius gezogen. Hm. Vierjährige und Sechsjährige. Das war ein Spaß.
Das war, glaube ich, ja, das glaube ich dir.
Ja.
Ich bin den Berg, ich wohne ja hier zumindest am Hang, also wenn ich jetzt in die Innenstadt will, dann wohne ich absolut topfeben. Aber wenn ich raus will auf die Felder, dann bietet sich's eigentlich an, nach Bergen hochzufahren. Und das heißt nicht umsonst Bergen. Ich glaube, die Wand, die man da hochfahren kann, hat sowas wie 12% oder so. Und ist nicht nur 100 Meter lang, sondern eher sowas wie, weiß ich nicht, bis du komplett oben bist, wahrscheinlich 1 Kilometer oder sowas oder 1,5. Der beißt schon in den Beinen ein bisschen. Also wenn du jetzt nicht irgendwie trainierter Rennradfahrer bist oder so, Stefan würde da wahrscheinlich einfach hochfliegen, zumindest zu seinen besseren Zeiten. Aber
mit seinem Fahrrad, seinem entsprechenden.
Ja, mit seinem Rennrad. Aber wenn du da jetzt so mit einem normalen Citybike hochfährst und bist eher so ein untrainierter Casual-Radfahrer, dann beißt er schon böse in den Beinen. Und ich weiß noch, dass ich zu Weihnachten versucht habe, einen am 24. oder am 23. noch einen Weihnachtsbaum zu kriegen. Und nicht wusste, wo ich einen krieg, weil es war so eine spontane Entscheidung. Eigentlich hatten wir gesagt, wir machen keinen Weihnachtsbaum. Dann haben wir uns plötzlich entschieden, wir machen doch Weihnachtsbaum. Und dann habe ich den Kinderanhänger genommen und habe den ans unelektrische Fahrrad damals gehangen und bin dann diesen Berg hochgefahren, weil ich der irrigen Annahme war, dass da oben am Marktplatz so ein Weihnachtsbaumhändler ist. Und auf dem halben Weg den Berg hoch hat es angefangen zu schütten. Ich war komplett nass geschwitzt, komplett durch.
Kommt alles
von zusammen. Innen und von außen. Und da komme ich da oben an und da ist kein Weihnachtsbaumhändler.
Oh Gott,
ich bin so wutentbrannt dann mit dem Fahrrad den Berg wieder runtergedonnert und habe am Schluss am Rewe, wo ich eben ehrlich hätte hinfahren können, einen Weihnachtsbaum gekauft. Und bin aber den Berg runter das erste Mal mit dem Fahrrad, glaube ich, mit dem Anhänger dran über 40 gefahren. Was glaube ich nicht in der Anleitung von diesen Hängern steht drin, dass man glaube ich nicht schneller als 25 fahren soll. Mhm. Das habe ich schon oft überschritten, aber 40 oder 45 oder was ich da gefahren bin, hatte ich noch nie drauf mit dem Teil. Geht aber.
Mit Weihnachtsbaum.
Nee, den hatte ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich bin ja den Berg umsonst hochgefahren. War einfach nur ein leerer Hänger. Und dann am Rewe stand ich dann, hab den Weihnachtsbaum gekauft und dann hat dieser Typ mich angeguckt und hat gesagt, und das wollen sie da reinkriegen? Und ich so, ja, das geht schon irgendwie. Alter, das war ein Gefrickel. Die ganzen Nadeln habe ich heute noch nicht aus dem Ding wieder raus. Aber es hat funktioniert. Am Anfang.
Aber es hat funktioniert. Ich habe den Weihnachtsbaum dann hochgetragen und habe mir dann gleich von meiner Frau anhören müssen, dass es der hässlichste Baum ist, den ich je gebracht habe.
Nein, das stimmt.
Dankeschön.
Nein, das stimmt nicht. Der war wirklich sehr, sehr schön. Der war, der hat gut funktioniert. Nee, das Problem war, ich hatte den so durchgesteckt durch den Hänger und er hat quasi die Spitze, hat nach hinten rausgeguckt und ich habe so den Stumpf, ich habe hinten angefangen und habe ihn von hinten quasi durch den Hänger durchgeladen. Und damit das richtig gehalten hat.
Und dann auch beim Ausladen dann weitergezogen oder wieder zurückgezogen?
Nee, weitergezogen, sonst hätte ich ihn ja wahrscheinlich
ruiniert. Ja, klar. genau.
Nee, das hat an sich gut funktioniert. Ich musste so ein bisschen helfen und drücken, dass er an diesem Gestänge, was da innen drin sozusagen den Rahmen gibt, da musste er so an der engsten Stelle so ein bisschen durch. Da musste ich so ein bisschen pressen, dass es nicht zu viele Äste beschädigt. Da hat es am Ende, glaube ich, auch nur einen so ein bisschen beschädigt. Den haben wir nach hinten gedreht, das war kein Problem. Also der Baum sah gut aus und war wirklich ein schönes Ding. Für günstiges Geld, ich glaube 30 Euro oder so habe ich bezahlt, war okay, war eine Nordmann-Tanne, war an sich ein schöner Baum. Was, damit er richtig saß in dem Hänger, musste ich ihn so weit durchziehen, dass dieser Stump da,
in deinem Rücken.
Nee, aber der hat beim Kurvefahren das Hinterrad berührt. Und, ach, und der guckte also zu vorne zu weit raus, weil das Hinterrad vom Fahrrad einfach zu nah am Hänger war. Und dann musste ich den wieder so ein Stück zurückschieben und dann ging das so auf 1 Zentimeter oder so, schwenkte das vorbei und dann dachte ich mir, so kann ich fahren.
Oh Gott.
Und es gab dann irgendwann, da bin ich irgendwo abgebogen und da saßen so Leute vor so einer Dönerbude und dann bin ich da so vorbeigefahren und in der Kurve macht es plötzlich hinten an meinem Hinterrad so und ich dachte so, okay, das war nicht gut. Und die Leute haben alle geguckt in dem Augenblick. Aber ich habe mich nicht auf die Fresse gelegt und als ich dann wieder geradeaus gefahren bin, hat der wieder so ein Stück neben das, also der war so ein bisschen krumm an der Stelle, hat so eigentlich neben dem Rad gestanden und nur in den Kurven gab es diese Bedrohung, dass er das Hinterrad erwischt und naja, hat funktioniert. Heute bin ich mit dem Lastenrad denselben Berg runtergedonnert. Das Rauffahren ist mit einem E-Fahrrad erstaunlicherweise relativ kein Problem. Ich bin den jetzt schon mehrfach hochgefahren. Und auf dem Weg nach unten habe ich jetzt mal ausprobiert, was man denn so draufkriegt. Mit Kind drin, war ein bisschen risky. 53 sind wir gefahren. Ist schon
krass schnell.
Und das hat jetzt natürlich nichts mehr mit dem E-Bike zu tun, weil das unterstützt sich ja ab 25 nicht mehr. Das waren dann so rein, das war der Berg und meine Beine. Das Kind
ja,
hat,
und dass das Ding schwer ist.
Ja, und dass das Ding schwer ist, ja. Und offensichtlich gut läuft. Also Die Tochter vorne drin hatte zu dem Zeitpunkt zum Glück eine Sonnenbrille und einen Helm trägt sie ja sowieso. Und wir waren ganz kurz vorher noch bei dem einen Hofladen oben. Wir sind dann direkt vor diesem Hofladen zurückgefahren und waren ja, heute ist ja Maskenpflicht seit heute auch in Hessen. Und demzufolge auch, ja, hatte ich meine Maske auf. Für Kinder gilt es ja eigentlich nicht, aber wir haben unserer Tochter trotzdem eine genäht. Und ich habe gesehen, ihr habt es auch gemacht, ne?
Ja, ja, wir haben es auch. Und? Aber obwohl wir unsere Kinder gar nicht mitnehmen. Also, weil der Lucius passt so gut mittlerweile auf die Rosa auf. Also ich kann hier, mittlerweile mache ich so, dass ich morgens sage so, hier Lucius, ich gehe Brötchen holen, spielt ihr noch ein bisschen, ja, passt auf die Rosa auf, ja, ja. Und wow, der passt dann echt super auf sie. Und dann bin ich eben mal 10 Minuten weg. Ich war auch schon, heute war ich beim Metzger noch, also ich war bestimmt 20 Minuten weg, überhaupt kein Problem, also. Machen die echt super.
Das ist cool, und ja.
Und dadurch sind halt unsere Kinder überhaupt nicht einkaufen gewesen seit Corona. Also gar nicht.
Ja, unsere ist auch nicht einkaufen gewesen seit Corona. Außer jetzt in so wie sowas wie ein Bauernhofladen. Also ist ja auch faktisch niemand. Mhm. Also in dem Bauernhofladen, wo ich heute einkaufen war, das ist im Grunde eine Halle, wo ein Verkaufsstand und dann ist noch so ein Regal. Und das ist in einer Halle drin, in der du normalerweise irgendwie sowas wie 8 Traktoren parken könntest. Das ist einfach so eine leere Halle mit so 2 Verkaufsständen drin, die ja völlig verloren in dieser leeren Halle stehen.
Ja, ist natürlich super jetzt gerade.
Und das war, und dieser Verkaufstheke, die ist auch so tief, dass du musst dich so vorbeugen und das Geld da oben hinlegen und dann muss die Frau sich vorbeugen von ihrer Seite, um das zu nehmen. Also du bist ja sowieso über 2 Meter entfernt. Also das war, glaube ich, relativ ansteckungsrisikolos. Und da haben wir dann irgendwie Erdbeeren und Zeug geholt. Ich wollte eigentlich Brot kaufen, aber die Frau hat mich sehr verstört angeguckt, als sie gesagt hat, Brot haben wir nicht. Ich so, ist schon ausverkauft. Nee, Brot haben wir generell nicht. Ah, okay, dann nehme ich Eis. Ja. Und dann sind wir diesen Berg runter und ich hatte ihr, wir haben ihr auch eine Maske genäht und ich hatte ihr die Maske angeboten, habe ihr gesagt, willst du deine Maske auch aufsetzen? Der Papa setzt jetzt auch die Maske auf. Und dann hat sie, beim letzten Mal hat sie sich geweigert. Diesmal hat sie gesagt, ja, will sie machen. Und dann sind wir aus diesem Hoflädchen wieder rausgekommen und hat sie gesagt, sie will die Maske aufbehalten. Und dann sind wir den Berg darunter geknallt. Und das fand ich auch ganz gut, weil im Moment sind ja echt so viele Mücken und Insekten in der Luft. Und die neigt dazu, während der Fahrt mir dauernd Geschichten zu erzählen. Alles, was sie sieht, erzählt sie mir. Und ich habe jedes Mal Angst, dass sie einfach Mücken frisst ohne Ende. Und ich weiß das als Motorradfahrer, wenn du eine hochgeschwindigkeitsbeschleunigte Wespe abkriegst, das tut richtig weh.
Oh ja, das stimmt, habe ich auch mal ins Knie gekriegt. Und
ich glaube so okay. Mit, bist du etwa ohne Hose gefahren? Was ist da los?
Nee, durch die Hose.
Ach so, okay.
Ja,
ja. Ja, ich, also an den Hals fand ich immer fies. Weil das ist, selbst wenn du Lederkombi trägst, den Hals hast du in der Regel irgendwie dann doch offen, speziell im Hochsommer.
Echt? Ich habe nicht so einen langen Hals wie du.
Okay.
Problem hatte ich nie.
Okay. Ja, und als wir dann so über 50 drauf hatten, habe ich mir gedacht, kam mir dann so der Gedanke, dachte ich mir so, gut, dass die jetzt eine Gesichtsmaske auf hat. Wenn sie jetzt, kann sie erzählen, wie sie will, sie wird jetzt keine Mücke essen. Und vor allen Dingen wird sie keine 50 km/h oder wenn die uns noch entgegenfliegt, 60 km/h schnelle Wespe aufessen. Sonnenbrille, Helm, Gesichtsmaske. Top-Ausstattung für schnelles Fahrradfahren für Kleinkinder.
Ja, die Rosa trägt auch gerne ihre Maske hier zu Hause, was natürlich wenig sinnvoll ist, aber sie rüscht sich ja eh gerne auf und trägt dann, heute wollte sie eine Mütze aufsetzen. Ich so, es sind über 20 Grad, du ziehst jetzt keine Mütze. Doch, sie will unbedingt eine Mütze aufsetzen. Okay.
Und da läuft dann so die Brühe schon in den Haaren, so aus der Mütze raus, so und die Kinder schwitzen wie Sau.
Ja. Und so wollte sie gestern auch die Maske aufsetzen, naja. Okay, soll sie machen.
Wobei, gestern war es noch ziemlich kalt hier bei uns. Also ich war gestern.
Ja, morgens ist es scheißkalt. Morgens sind es irgendwie 3 Grad oder so, oder 5 Grad heute Morgen. Und dann mittags aber über 20 Grad. Also total krass.
Ja, es ist, man weiß nicht so genau, was man jetzt anziehen soll. Ich gehe dann immer Radfahren. Ich muss ja Homeoffice arbeiten hier. Mache ich dann meist so bis 17 Uhr oder so. Oder je nachdem, wenn ich früh angefangen habe, 16:45, 16:30. Muss mal gucken. Oder macht ein paar Minusstunden, wenn es sich irgendwie anbietet. Und dann ist so, ja, bis das Kind dann mal abfahrtbereit ist und dann mal aufs Klo gehen und umziehen und nein, ich will nicht und dies und das und jenes. Aber wenn du dann so rauskommst, ist es dann so 17:45, 18 Uhr im Zweifel, wenn du Pech hast. Und es ist so, draußen hat es 24 Grad, aber es wird schnell kalt, wenn du dann 2 Stunden unterwegs bist. Ja, dann weißt du echt nicht, was ziehen wir denn jetzt an, was nehmen wir denn jetzt mit? Ist dann auch praktisch Lastenrad, schmeiß einfach alles rein, kannst du alles noch anziehen, wenn es dann soweit ist. Ja,
wir haben so Sommergefühl mittlerweile. Der Lucius will dauernd barfuß laufen. So, wo ich dann irgendwie um 10 sage, so, ich gehe jetzt in den Garten, wollt ihr mitkommen oder bleibt ihr drin? Ja, dürfen wir barfuß laufen? So, nein, ist noch unter 10 Grad.
Ja.
Dürft ihr nicht? Und dann auch mittags, ja, wir könnten mal wieder dieses Planschbecken aufbauen. So, ja, also so warm ist es jetzt noch nicht, aber ja, es ist halt schon so Sommergefühl irgendwie, gell?
Ja gut, ich meine, in der Sonne bei 24 Grad Lufttemperatur und du bist dann in der Sonne, ist es ja faktisch Hochsommer. Also für diese 2, 3, 4 Stunden, die das dann hat.
Genau.
Aber klar, du gehst einmal
reicht
raus.
Natürlich nicht, um ein Schwimmbassin aufzuwärmen, sodass das Wasser erträglich warm ist.
Ja gut, wenn du es nicht mit warmem Wasser vorfüllst, dann nicht.
Nee, genau.
Ja, naja, ich als Dachterrassenbewohner, würde dann ja sowieso Eimer vom Waschbecken aus dahin tragen. Und da kann ich auch genauso gut lauwarmes Wasser dahin tragen. Also das würde gehen. Ja. Wobei hier oben bläst manchmal noch ein ganz ordentlicher Wind, das muss man schon auch sagen.
Ja, das denke ich mir, stimmt. Heute war es auch sehr windig.
Hm. Ich hätte noch ein Thema zum Thema fett werden.
Ach, ich wollte noch eine Sache sagen. Bitte. Hier.
Gerne.
Vorhin, weil ich gesagt habe, ich war beim Metzger. Was mir heute aufgefallen ist, ich hatte ja auch heute auch Maske an, es erkennt dich ja kein Schwein. Also ihr in der Stadt, das, für euch ist das vielleicht nicht so besonders, aber für uns hier auf dem Land, das ist schon seltsam, wenn dich die Metzgerin halt nicht mehr erkennt. Also ich hatte halt eine Sonnenbrille auf, ich hatte meine andere Brille zu Hause vergessen, das heißt, ich hatte eine Maske auf und eine Sonnenbrille, also ich war garantiert nicht zu erkennen.
Ja, das, okay, das ist normal für hier, für mich.
Genau, ja, nee, ist hier halt total unnormal. Und dann, ich habe zum Grillen eingekauft, weil wir eben gegrillt haben. Und da lag halt so Niere und Leber lag vorne so präsent und ich mag das ja gerne.
Ich hasse das.
Und da habe ich sie halt gefragt, so, sagen Sie, kann man eigentlich Niere und Leber, kann man das auch grillen? Und sie so, ich habe keine Ahnung. Hier, nehmen Sie mal eine Leber mit und erzählen mir dann, ob es geklappt hat. Und, siehe da, ist ziemlich gut. Also ich habe die in so einer Sweet Chili Soße, die ich noch hatte, von einem Dutch Oven Rezept, habe ich die kurz mariniert und habe die halt einfach auf den Grill gehauen. Und ich hatte ja erwartet, dass das eine ganz fiese Schuhsohle wird. War aber überhaupt nicht so. Also war schön, zart und gut zu essen. Also funktioniert gut auf dem Grill.
Ja, das ist doch fantastisch.
Ja. Ja, vor allem ist es eben deswegen gut, weil Theresa halt keine Innereien isst. Und auf dem Grill kann man das ja so trennen, dass man dann Leber essen kann, ohne dass die anderen es essen müssen. Obwohl der Lutz es auch Leber isst, also von daher.
Ja. Da sind wir schon mittendrin in dem Thema, das ich anfangen wollte, nämlich mehr kochen in Corona-Zeiten.
Mehr fressen.
Mehr fressen, mehr kochen, fett werden, was auch immer. Kann man ja dann wieder anders versuchen zu verhindern, das fett werden. Ich merke tatsächlich, dass ich viel weniger laufe. Also das merkt mein Schrittzähler.
Ich grab einfach so viel im Garten momentan. Ich bin jeden Abend wie gerädert.
Ja, das ist gut. Ja. Also ich merke an meinem Schrittzähler, dass ich mich faktisch in der Wohnung... Ja, ich bewege mich, klar, kleines Kind, läufst du viel rum, holst irgendwelches Kram, läufst hin und her, spielst, machst Sachen, springst rum, musst aufs Trampolin und was alles so anfällt. Aber
Den Trampolin in der Wohnung?
Ja, Trampolin in der Wohnung, das hat der Osterhase gebracht. Super. Seitdem wird hier gehüpft.
Ja, wenn man hohe Decken hat, geht das. Ja,
die haben wir, das ist nicht das Thema. Ja. Ich habe immer so ein bisschen Angst, wo man da so einschlagen kann, wenn man da mal so quer runterfliegt, aber bisher ist da noch nichts passiert. Wir haben ein sehr vorsichtiges Kind. Das springt eigentlich immer nur in der Mitte auf und ab. Das ist schon okay.
Okay.
Also da bin ich sehr viel unvernünftiger, wenn ich mir auf dieses Ding draufgehe. Wir haben extra eins gekauft, wo wir selber auch mit drauf dürfen, also was von diesem Gewichtsklasse sowohl mit kleinen Kindern klarkommt, als auch mit bis zu, glaube ich, 100 Kilo oder sowas oder vielleicht sogar mehr. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Da musst du dann schon auswählen. Also das können nicht alle Modelle. Da musst du dann schon wieder gucken, welches das kann. Und wir haben extra so eins.
Wenn deine Frau auf der Arbeit anrufst, also wenn sie jetzt bei der Arbeit wäre, ja, sagst du, wir hatten hier einen kleinen Unfall mit dem Trampolin. Oh Gott, was ist passiert? Müsst ihr ins Krankenhaus fahren? So, ja, nee, ins Krankenhaus kann ich nicht fahren, weil ich habe mich verletzt, nicht das Kind.
Genau. Ja, nee, ich glaube, das, ja, wir sind da noch vorsichtig im Moment. Aber es steht im Moment noch relativ in der Nähe von meinem Schnapsschrank, also.
Springt dann in den Schnapsschrank.
Ja, springt dann in den Schnaps, ist eine sehr gute Idee. Muss man vielleicht noch überlegen, ob man das noch umplatziert. Ich stelle es jedenfalls nicht auf die Terrasse in die Nähe vom Geländer. Das ist möglicherweise eine sehr blöde Idee. Also da werde ich, soweit denken wir dann schon mit.
Aber es steht im Wohnzimmer, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass du es ins Kinderzimmer gestellt hast oder so.
Es wird sicherlich irgendwann ins Kinderzimmer ziehen. Im Moment steht es noch im Wohnzimmer.
Ist ja auch hoch, also von daher.
Ja, das Springen geht hier fast überall. Aber was ich sagen wollte ist, Kochen ist tatsächlich jetzt irgendwie, wird immer mehr zu einem Hobby von mir. Also seitdem der Stefan mich angesteckt hat mit diesem ganzen Koch-YouTube, fange ich immer mehr an, Rezepte mir rauszusuchen aus Koch-YouTubern. Ich hatte neulich über diese Chef-Show geredet, ich hatte über Binging with Babish geredet, was der Stefan mir ja empfohlen hat und wo es mich komplett reingesaugt hat. Und ja, weiß nicht, viele andere YouTube-Kanäle, die ich mittlerweile noch abonniert habe, in der Richtung. Und jetzt weiß nicht, du weißt es ja wahrscheinlich, seit wir umgezogen sind, letztes Jahr bin ich ja umgezogen in die neue Wohnung und wir hatten immer einen Gasherd vorher. Jahrelang, in mehreren Wohnungen hatte ich einen Gasherd. Und demzufolge besaß ich einen ganz brauchbaren Gas, ein Gaskochfeld. Und dann sind wir umgezogen und hier gibt es kein Gas. Damit war unser Kochfeld schlagartig nutzlos geworden. Und dann hatten wir noch so aus dem Keller irgendwie aus alten Zeiten so einen zweiflammigen kleinen, ja, so ein Kochfeld, was andere Leute irgendwie, ich weiß nicht, in der Gartenhütte oder in der Studentenwohnung oder so haben.
Ja, aber nicht zweiflammig, sondern Elektro.
Zwei Elektroplatten, exakt, genau. Mhm. Steckst du in die Steckdose, hat so von der...
Das ist das schäppigste Ding, was man sich vorstellen kann.
Ja, exakt, exakt. Das schäppigste Ding, was du dir vorstellen kannst und so von der Leistungsaufnahme halt so, dass es halt eine Steckdosensicherung nicht rausreißt. Also wahrscheinlich in manchen Wohnungen vielleicht trotzdem, aber in eine ordentlich abgesicherte Steckdose hält das noch aus. Aber du hast halt da wenig Leistung und du hast halt nur zwei Platten. Und es ist halt so total oldschool, du drehst es auf und dann braucht es eine mittlere Ewigkeit, bis es warm wird, wegen der mangelnden Leistung. Und dann halt so dieser typische Elektro-Kochplatten-Effekt, gerade noch, weil es ja so diese alten Metall-Kochplatten sind, dieser unendliche Nachwärme. Also ja, wenn dir irgendwas anfängt anzubrennen und du drehst es runter, dann
ist es
hast du eine Woche Verzögerung, bis das wieder nachlässt, da die Leistung. Ja. Und klar war jetzt irgendwie, wir brauchen mal irgendwie ein anständiges Kochfeld. Aber wie das so ist, das funktioniert ja erstmal und es gibt dann nach dem Umzug gibt es dann erstmal so andere wichtigere, dringende, ich muss zum Beispiel unbedingt einen Grill haben, ist ja klar, ne? Ich muss unbedingt ein Elektrofahrrad, du merkst, die Prioritäten sind da
möglicherweise. Ja, ich hab's ja mitgekriegt, immer wieder, wenn wir dort waren, so, wie, ihr habt immer noch diesen, ja, der Robert wollte das entscheiden und ja, aber er musste jetzt erstmal den Grill entscheiden und es hat ein bisschen gedauert und das ging jetzt vor und aber jetzt will er es wohl als nächstes gleich machen. Nächstes Mal wieder. Ihr habt immer noch dieses Ding, was ist denn da los? Ja, der Robert hat sich jetzt fast entschieden.
Ja, es war wirklich ein schlimmer Prozess.
Ja, so wirklich schlimm.
Sich da zu überlegen.
Schien mir.
Ja, meine Frau war nicht so ganz glücklich, das stimmt schon. Aber ja, mei. Ich brauchte diesen Grill, da ging nichts. Also, da war ja auch ein Schnäppchen. Ich habe es damals erzählt. Sneakpot-Folge, weiß ich nicht, 600 irgendwas. jetzt ist es tatsächlich, jetzt habe ich Nägel mit Köpfen gemacht. Weil ich tatsächlich jetzt immer mehr koche, immer mehr auch sozusagen selber den Leidensdruck habe. Ist ganz erstaunlich, wenn man selber leidet, dann beschleunigt es diesen Effekt. Ist ein bisschen fies, das so zur Kenntnis zu nehmen, aber so ist es halt manchmal dann doch. aber es stand jetzt einfach auch an. Ich wusste ja auch, dass es einfach, dass da Leidensdruck gibt und jetzt ist er dann auch bei mir angekommen und durchgekommen und
jetzt hat es auch du ihn.
Ja, und auch es war jetzt einfach auch das nächste, was dran ist. Also ich meine, wir brauchen noch ein bisschen, das Schlafzimmer hat noch Ausstattungsbedarf, da müssen wir noch ein bisschen aktiv werden, aber das musste ja finanziell auch irgendwie alles immer erstmal verdauen noch. Jetzt habe ich einen Herd bestellt.
Du brauchst jetzt erstmal einen ordentlichen Bildschirm und jetzt kann man einen Herd bestellen.
Der Bildschirm ist halt tatsächlich, den hätte ich hinten dran gestellt, wenn jetzt nicht dieses Corona-Dauer-Homeoffice gewesen wäre. Das ist dann halt einfach an der Stelle der Leidensdruck gewesen, dass ich jetzt hier jeden Tag gesessen habe. Das habe ich ja letzte Woche erzählt. Jetzt habe ich einen Induktionsherd bestellt von Bosch. Ist jetzt auch gar nicht so wahnsinnig wichtig, was für einen. Nur jetzt stehe ich halt vor diesem Problem, dass ich jetzt so ein, es ist ein relativ normales Modell, das ist jetzt nicht irgendwie fancy Hightech oder so, es ist so mittlere Preisklasse, gar nicht besonders jetzt oder so. Wir haben auch nochmal hin und her überlegt, ob wir Platz für so ein breiteres Feld haben. Den hätten wir theoretisch schon, aber wir würden uns damit dann auch gleichzeitig so viel Arbeitsfläche wegnehmen, dass wir uns dann jetzt doch gegen das breite Feld entschieden haben und haben irgendwie gesagt, nee, lass mal jetzt einfach wieder normales 60er Feld mit 4 Flammen, reicht dann auch. Und so eins haben wir jetzt bestellt und jetzt sind wir mal so mit Magneten durch unsere Topf- und Pfannensammlung gegangen und haben dann festgestellt, da wird dünn werden, so aufs Erste.
Echt? Also, ist das so?
Ja, das ist tatsächlich so. Also viele Pfannen, die wir haben, sind so Alu-Pfannen.
Bei uns haben fast alle, ich glaube, es sind nur ein oder zwei rausgeflogen, wenn überhaupt.
Nee, bei uns werden...
Ich war ganz überrascht eigentlich.
Ich glaube, wir besitzen sowas wie 6 oder 7 Pfannen. Also da ist jetzt nochmal die Gusseiserne nicht mitgezählt, weil die benutze ich eigentlich nur auf dem Grill. Die würde sogar funktionieren, gell? So eine gusseiserne Pfanne.
Ja, ja.
Wobei die so grob schlechtig ist, da hätte ich Angst, die auf das Glas zu stellen. Die macht wahrscheinlich alles verkratzt, alles macht alles kaputt oder so. Also da würde ich mir nochmal eine bessere gusseiserne Pfanne kaufen. Die kosten ja zum Glück nicht so viel Geld, die sind ja relativ günstig. Nee, aber jetzt brauche eine neue beschichtete Pfanne. Und da habe ich mich mal in das Thema reingenördet und alter Vater, ist das ein Thema, da möchtest du dich nicht reinnörden. Eine gute beschichtete Pfanne ist offensichtlich irgendwie sowas wie ein Einhorn oder sowas. Ich glaube, die meisten Leute kaufen einfach irgendeinen Crab und der geht nach 2 Jahren kaputt und dann kaufen sie den nächsten Crab. Das scheint so die landläufige Idee zu sein.
Die Theresa hat irgendwas gekauft, was wohl irgendwie, wo sie sich auch hat beraten lassen, was irgendwie gut sei. Und sie hat mir angeblich gesagt, dass man es nur bis Stufe 8 oder so erhitzen darf oder Stufe 7, nee, bis Stufe 8.
Lass mich raten, du hast es zerstört.
Ich habe halt bis Stufe 9, ich habe halt gesagt, das ist eine Pfanne, kann man erhitzen, gell? Das wäre Quatsch. Also ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ich das nur bis 8 erhitzen darf. Ja, so ein Quatsch, ist halt eine Pfanne. Ja, mach ich auf 9 an, wenn ich es heiß haben will.
Das stimmt tatsächlich nicht, da muss ich deiner Frau beipflichten. Ich habe mich da ja, so ein bisschen reingelesen und da hat sie schon recht. Also.
Ja, das Ergebnis hat sie auch gezeigt, dass man es nicht kann.
Was ist denn passiert?
Also die hat jetzt in der Mitte, also es ist halt angebrannt, gell? Und die hat jetzt in der Mitte so eine Stelle, die jetzt irgendwie rauer ist und wo es dann jetzt leichter anbrennt oder irgendwie so, keine Ahnung.
Also die Beschichtung hat sich gewellt oder sowas. Ja.
Richtig gewellt nicht. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber es ist irgendwie, also man sieht gar nicht richtig was, aber man sieht halt jetzt, dass es an der Stelle immer wieder anbrennt.
Ja, okay. Shit.
Also, dass da irgendwas passiert ist. Ja, ich hab's halt ruiniert.
Wie viel 100 Euro hast du da vernichtet?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, so super teuer war es nicht. Also nicht so ein Gerät wie du, halt nicht so ein 2000 Euro Pfanne, wie du wieder kaufen würdest.
Nein. Ja. So schlimm. Ich glaube, so schlimm geht auch nicht. Ich habe jetzt festgestellt, ja, wenn du eine gute Pfanne kaufen willst, im Bereich beschichtete Pfannen musst du ungefähr einen Huni anlegen.
Ja, ich denke, sowas war das.
Das ist dann, aber da hast du dann echt auch Auswahl. Also da gibt es viele von den besseren Herstellern haben dann so, wenn es eine ganz große, wenn es jetzt so eine 28er oder 32er, das ist auch mal 120 Euro. Aber so in dem Bereich kannst du, glaube ich, so das Mercedes-Modell von Pfanne kaufen.
Ich wollte es gar nicht so genau wissen, wie viel es gekostet hat.
Ja.
Ich habe es ja kaputt gemacht. Naja. Wir haben sie trotzdem noch.
Muss jetzt halt so ringförmige Sachen backen, damit das in der Mitte diesen Spot nicht.
Gute Idee.
Ja,
stimmt.
Ja. Nee, und Pfannen, also Pfannen ist das eine Thema. Ich werde eine gusseiserne Pfanne kaufen, eine gute. Und ich werde irgendeine beschichtete kaufen, da weiß ich noch nicht so genau. Wenn da jetzt Hörer oder Hörerinnen irgendwie geile Tipps haben und sagen, hier kaufst du unbedingt Tefal oder kaufst du auf gar keinen Fall Tefal, kaufst du irgendwie Woll oder kaufst du Schulte Ufa oder kaufst du, weiß nicht, WMF sowieso. Weil WMF, das ist ja absurd, da gehst du auf die Homepage und dann klickst du an der Seite auf irgendwie sowas wie Modellserien oder Produktserien oder so, also so diese, wo die Namen quasi, ja, die heißen ja dann immer irgendwie diese Pfannen oder auch die Töpfe und die gehören ja dann zu so einer Serie, wo du dann irgendwie alle Töpfe in allen Größen und Pfannen und Bräter und Scheißdreck und das kaufst du dann alles von einer Serie, dann bist du irgendwie 2000 Euro los und hast keinen Platz mehr im Schrank und Dinge, von denen du nicht weißt, wie man die einsetzt. Aber keine alte Sau erklärt dir mal, was der Unterschied zwischen diesen ganzen Serien ist, zumindest nicht auf der Homepage, vielleicht im Brandshop oder so, wenn ich da reinrenne, aber der hat ja...
Ja, musst du an.
Der hat halt zu wegen Corona und ich will da nicht hin. Ich brauche jetzt aber eine Pfanne. Zum
gehen.
Und bitte zum was? Ja, zum Lorei.
Zum Lorei muss
ja, gehen. Gut, jetzt zeige ich das Doppelte von online wahrscheinlich. Weiß ich nicht, aber wenn du auf der Homepage versuchst, das rauszukriegen, da haben sie irgendwie so eine lustige Beschichtung, die heißt dann irgendwie, wie hieß die bei WMF? Fusion Tech. Irgendwas.
Ja, scheiße, aber was das ist und was das kann.
Ich habe alles angeklickt, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Ich habe nicht erfahren, ob das eine Keramikbeschichtung ist, ob das eine Teflonbeschichtung ist. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich steht es am Ende in der Wikipedia.
Eine Fusion-Tech-Beschichtung.
Ja, genau. Fusion-Tech ist das totale Future-Material und du siehst es auf Fotos und es ist schwarz und es glänzt, aber keine alte Sau sagt dir, was das ist. Und das gilt leider für viele Hersteller. Also da ist WMF nicht die einzigen. Oder vielleicht bin ich auch zu blöd, das auf der Homepage zu finden, aber ich habe da wirklich nicht wenig Zeit mit verbracht.
Nee, das ist einfach nicht für Nerds. Das ist einfach für
Marketing-Blub. Ja.
Für Leute, denen es reicht, dass man ihnen sagt, welches Material ist das? Fusion Tech. Ah, geil.
Genau.
Fusion Tech.
Ja, das ist ja, dann gehst du zum nächsten Hersteller. Silit zum Beispiel ist ja auch so Markenname im Bereich Fun, gehört zu WMF, ist einfach nur ein anderer Brand unter derselben Firma. Und da heißt das dann natürlich Sirgur, irgendwas, keine Ahnung, ich kann es nicht mal wiederholen. Und weiß auch nicht, was das ist. Alles unbekannt verzogen. Also manchmal erfährst du, dass das dann irgendwie, wie heißt das? PFTO, PF, keine Ahnung. In diesem Teflon-Kram gibt es irgendeine komische Zutat, die in deutschen Teflon-Pfannen nicht erlaubt ist, weil die gesundheitsschädlich ist. Die du aber manchmal halt hast, wenn du jetzt irgendwie eine Pfanne in, keine Ahnung, anderes Land hier kaufen würdest, dann könnte es sein, dass du sowas hast. In Deutschland darf das nicht sein und deshalb ist es schwierig mit so importierten Pfannen oder so, wenn du jetzt irgendwas im Ausland bestellen würdest oder so, kannst ja in der EU, könntest du theoretisch in so eine Pfanne reinlaufen. Wenn es ein deutscher Hersteller ist, dann ist das da in der Regel nicht drin. Und wenn das dabei steht, dass das sowieso frei ist, dann ist das zumindest mal ein Hinweis, dass das vielleicht eine Teflonpfanne ist, weil warum sonst sollte man das da hinschreiben? Vielleicht schreibt man es aber auch nur dahin, weil ständig irgendjemand danach fragt, obwohl es keine Teflon ist, Keramikpfanne, aber irgendwer sagt dir dann doch, ja, es ist auch frei von dem Zeug, weil
und Glyphosat ist auch nicht drin.
Genau, Glyphosat ist nicht drin und Salz übrigens auch nicht.
Ja, genau.
Jedenfalls, das ist dann so ein Hinweis, aber das ist auch kein Fakt in dem Sinne. Da gibt es dann wenige Hersteller, die dir wirklich dann irgendwie versuchen zu erklären, wie sie das machen und wo du dann ein Video auf der Homepage hast, wie ihre Pfanne hergestellt wird und was da für Schritte dazugehören und was da genau gemacht wird und bei wie viel 1000 Grad sie das verarbeiten. Das sind aber echt so die Ausnahmen und wenn die dann zufällig gerade keine Pfanne haben, die du so richtig fancy findest, dann ist das auch wieder nur so eine Webseite, wo du dann sagst, ja okay, aber nein und weg. Also ich bin kein bisschen schlauer und mit Pfannen ist Thema 1, aber Töpfe steht mir das ja noch bevor. Bei Töpfen ist es leider das Problem, dass ich einen Hersteller gefunden habe, der ziemlich geile Töpfe macht, die ich gerne kaufen würde, aber der kostet halt einen so einen Topf so zwischen 300 und 500 Euro und der kriege ich hier nicht verhandelt, also das wird warten müssen. Ja, ach verdammt, Nerd-Themen, ich sag's dir, mach das nicht.
Ja, ich muss ja gestehen, da bin ich raus. Also ich bin ja wirklich so jemand, der auch einfach bei Ikea einen Topf kauft und komm scheiß drauf. Und dann verreckt er halt nach 3 Jahren, dann kaufe ich einen neuen. Also ich bin nicht so ein
Ja.
Ich nerde mich jetzt in den Topf rein. Also lustig, dass es zu allem ein Nerd-Thema gibt oder eine Nerd-Ebene gibt, sogar zu Töpfen.
Ich stehe da noch völlig am Anfang. Mein letzter Ikea-Topf, der ist tatsächlich sowas wie ungefähr 5 Jahre alt, schätze ich. Und der sieht aus, als hätte ich ihn mit dem Hammer bearbeitet und kaputtgeschlagen. Und also die Beschichtung platzt überall weg.
Ja,
genau. Das sieht aus, als hätte ich ihm was weiß ich was angetan. Und das habe ich faktisch nicht. Also ich habe den benutzt, habe den auf den Herdblatt gestellt, habe Nudeln darin gekocht oder irgendwas anderes, ein Süßchen oder sonst was. Und habe ihn dann in die Spülmaschine gesteckt, habe ihn wieder in den Schrank getan, immer so hin und her. Der ist wahrscheinlich nicht immer runtergefallen, könnte ich mich erinnern. Dass ich ihn mal runtergeschmissen hätte, würde ich schon verneinen. Der sieht aus, als hätte ich mit der Kettensäge dran rum. Also das ist wirklich grotesk, wie kaputt der ist.
Also, wir haben auch so einen Ikea-Topf, der sieht ziemlich gut aus, obwohl man echt richtig viel benutzt, also nicht Topf, sondern so eine Wokpfanne. Und wir hatten schon mal auch schon so eine Pfanne mit so einem hohen Rand, die hat ein bisschen andere Form und die sah auch total scheiße aus. Also nicht sah nicht scheiße aus, aber die hat auch nicht gut, ist nicht gut gealtert und die jetzt sehr gut. Also es ist irgendwie ein bisschen Glück, habe ich auch das Gefühl, bei Ikea. Es kann gehen, aber es kann auch in die Hose gehen.
Ja, na, es ist schwierig. Naja, mal sehen, wo ich enden werde. Also diese ganz teuren Töpfe werden es mit Sicherheit nicht werden, davon ist auszugehen. Vielleicht kann ich irgendwann mal einen davon durchsetzen, aber garantiert kein ganzes Set. Wir brauchen auch eigentlich kein ganzes Set. Wir haben so ein paar so Druckkochtöpfe, wie heißen die? Pressure Cooker, wie heißen die auf Deutsch?
Dampf. Sekomatik hat mein Vater, meine Mutter immer gesagt.
Ja, das ist ein Markenprodukt, was es glaube ich, was
wahrscheinlich gar nicht mehr gibt.
Wenn es das noch gibt, dann ist der Sigomatic, der Klassiker, ist glaube ich so ein ganz altes System, was man heute so nicht mehr hat. Ach, da habe ich mich auch mal reingelesen.
Immer so ein Ventil hochkam mit so verschiedenen Ringen, da konntest du dann an den Ringen.
Aber das ist dann schon die modernere Variante. Ja, so sehen sie schon heute auch noch aus. Ja, ja. Also wir haben so relativ
meiner Kindheit schon
paar neue von WMF und von Fissler. 3 Stück haben wir davon. Die sind hier so auf, die haben wir nicht gekauft, die sind auf verschiedenen Wegen bei uns verendet. Und wir sind da sehr, sehr dankbar für. Also einen haben wir geschenkt bekommen.
Echt? Was kocht ihr denn darin?
Alles Mögliche. Gemüse, Kartoffeln, alles. Also vor allen Dingen Kartoffeln.
Ja, meine Mutter hat auch mal Kartoffeln darin gekocht, die aber auch lange darin brauchen.
Nee. Nein.
Also, wie lange?
Also, wenn ich normal Kartoffeln koche jetzt, ich setze die auf, schmeiß die in den Topf und lasse sie so durchkochen und habe sie jetzt nicht irgendwie vorher klein geschnitten oder sowas, dann brauchen die gerne bei mir mal 35, 45 Minuten sowas.
Ja, genau.
Sie wirklich durch sind. Im Druckkochtopf 11 Minuten. Fertig.
Echt?
Ja.
Krass.
Also wirklich,
jetzt habe ich irgendwie
föhnt der nur so durch, das ist geil.
Okay, das habe ich anders in Erinnerung von meiner Mutter, vielleicht war das so. Und was halt das Problem ist, ist, dass die im Endeffekt dann im Wasser Dampf kochen, gell?
Ja, genau, das ist ja der
Trick. Und das ist aber doch scheiße bei Kartoffeln, weil die brauchen doch das salzige Wasser vom, also dann sind die ja völlig salzlos und dann schmecken die halt, wie die bei meiner Mutter auch geschmeckt haben, nämlich ohne Salz halt.
Ja, okay, aber du kannst sie theoretisch auch, du kannst sie auch im Wasser kochen, du musst diese Dampffunktion nicht benutzen. Du kannst sie auch im Wasser kochen und was du durch den Druck dann erreichst, ist, dass das Wasser heißer werden kann.
Ja, das ist klar.
Und damit hast du den Effekt dann vielleicht nicht mehr ganz so ausgeprägt, dass es so viel schneller geht, weil der Dampf, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer von Hitzeübertragung, wenn der Dampf darauf kondensiert.
Ja doch, aber heißeres Wasser bringt schon auch was, gell?
Ja, klar, heißeres Wasser bringt auch was, genau. Und ja, für Gemüse geht das genauso, also wenn du irgendwie Karotten oder irgendwas durchkriegen willst und so, das kocht sich auch alles schneller.
Okay. Nee, also das haben wir nicht.
Ja, am Anfang habe ich auch gedacht, ich hatte auch dieselbe Erinnerung so, meine Oma hatte so ein Teil und irgendwie war das
ja genau, so eine Oma-Ding.
Gefährliche Sache, wenn man da falsch was macht und der Druck wird zu hoch, dann kann das explodieren oder so, waren immer so Sachen, die mir erzählt wurden, geh da nicht ran, sonst explodiert das.
Und ja, es hat immer sehr beeindruckend dann den Dampf abgelassen.
Ja, genau, das macht's heute.
Pfeifen.
Meine Tochter rennt da schreiend aus der Küche, wenn ich das mache.
Glaube ich.
Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, den Topf zu greifen, ihn auf die Fensterbank zu stellen, nach draußen und dann das Ventil quasi nach vorne zu drücken und sofort das Fenster zuzumachen. Dann steht das Ding auf der Fensterbank und pfeift und schießt da draußen den Dampf vorm Fenster hin und her. Aber man hört halt drin nicht mehr viel, sodass die Tochter nicht schreiend davonläuft. Und draußen wabern halt so die Dampfwaden, Schwaden vorm Fenster hin und her. Und wenn das aufgehört hat, dann holt man ihn wieder rein. Nee, ich mag die Teile und die sind bei uns absolut induktionsfähig. Also da hätten wir 3 Töpfe, die man natürlich auch ohne den Deckel einfach auch als normalen Kochtopf einfach verwenden kann.
3 Dampfkochtöpfe, das ist echt krass.
Ja, wir haben nur 2 Deckel, aber 3 Töpfe. Also der eine war so ein Doppelset, wo es irgendwie einen flachen und einen hohen gibt und du kriegst dann aber nur einen Deckel dazu. Und dann hast du eben die Möglichkeit, ja, keine Ahnung, auch mal den kleinen zu nehmen. Aber die haben denselben Durchmesser, was irgendwie auch pointless macht. Aber das muss natürlich wegen dem Deckel so sein. Ja, aber das dann theoretisch könntest du beide nacheinander verwenden. Wenn der eine schon mit irgendwas anderem belegt ist, dann hüpft der Deckel dann, wenn das eine fertig ist, auf den anderen rüber und dann kannst du da nochmal schnell 10 Minuten, dann hast du auch noch was fertig. Also irgendwie sowas könnte man machen. Keine Ahnung. Aber selten gebraucht.
Ja, nicht so sinnvoll.
Ja. Nee, also die würden funktionieren und der komische, völlig zerdengelte Ikea-Topf und das wär's. So, das ist dann am Ende.
Das ist wirklich nicht viel.
Unsere anderen Töpfe sind alle irgendwie offensichtlich uralter Aluguss-Scheiß. Und da muss jetzt auch was Neues her. Aber naja. Eins nach dem anderen.
Ja.
Kriegt man in Corona-Zeiten einen Elektriker dazu, so ein Herd anzuschließen?
Also wir hatten jetzt Elektriker, haben ja gerade die Wärmepumpe installiert bekommen und da war ein Elektriker da.
Also selber machen soll man das ja nicht, ne? Obwohl das sind nur 5 Drähte, was kann man denn da falsch machen?
Ja, was Starkstrom, ne?
Ja, das heißt Starkstrom, es sind 3 Phasen von 220 Volt, also ja, wenn man das als Starkstrom, also es ist...
Oder ist das nicht?
Nein, das sind 220 Volt, aber du hast halt, du schließt sie mit 2 Phasen an. Das wird dann immer als, ja, 400 irgendwas Volt tituliert, aber faktisch hast du einfach nur die doppelte, also du hast halt 2 Phasen, wo du dieselbe Leistung drauf hast. Kannst halt 2
machen. Ich meine, es würde eine Phase nicht reichen.
Nee, das reicht nicht. Also ein normaler Herd, wenn du alle 4 Platten anmachst und du...
Reichen, um einem den Garaus zu machen.
Ach so, ja gut. Ja, aber was heißt denn Garaus machen? Ich meine, ich will es jetzt nicht dafür sprechen, dass
bagatellisieren.
Ja, bagatellisieren, weil klar kann man sich damit umbringen, logisch. Aber auf der anderen Seite, ich weiß, dass die Regelung sagt, dass ich das nicht darf und ich werde es wahrscheinlich auch nicht machen. Und es ist auch schon für die Hausratversicherung am Ende blöd, wenn du nicht beweisen kannst, dass das ein Profi gemacht hat. Dann hast du diese Versicherung eigentlich auch umsonst abgeschlossen, weil die wird dann eh nicht zahlen, wenn dir hier die Bude abfackelt. Also es ist aus vielen Gründen einfach dumm. Aber wenn der Nerd in mir darüber nachdenkt, dann denke ich mir, das ist ein Kabel, da sind 5 Drähte drin. Und die haben alle unterschiedliche Farben. Und ich bin jetzt nicht irgendwie, stehe nicht morgens auf und ziehe mir die Hose mit der Kneifzange an. Ich kriege das schon auseinander, was da Phase von 1 und 2 und Neutralleiter und Ground und so, das kriege ich schon noch hin. Aber, und dann werden die da so reingedreht, da sind, bei dem Kabel, das ist ja komplett vorkonfektioniert, da sind sogar diese Kabelendhülsen schon drauf. Dann drehst du die da rein, drehst die Schraube fest, schließt die alle 5 richtig an. Dann, so. What's the point? Was kann ich da falsch machen? Wenn ich sie falsch belege, wenn ich sie irgendwie falsch anschließe und irgendwas richtig grob falsch mache, klar, dann habe ich vielleicht
Blitzen alles
statt kaputt. Ground irgendwo Phase angeschlossen und dann hat das Ding auf seinem Alu-Rahmen 220 Volt drauf und dann fliegt mir der Arsch weg. Aber das kriege ich schon noch hin, dass ich das nicht mache, ja?
Also diese ganze Stromgeschichte, das ist mir unsympathisch. Ich mache das möglichst nicht selbst.
Ja, ich werde es auch nicht selbst machen, schon allein, damit ich am Ende irgendeine Rechnung im Schrank abheften kann, so richtig deutsch und sagen kann, wenn die Hausratversicherung, dann habe ich das. Natürlich fackelt diese Rechnung am Ende mit ab und ich kann es nicht beweisen. Ja, das ist halt blöd dann, aber... es war nur so ein Gedanke, wo ich mir dachte, wie wird das jetzt, wenn ich den jetzt einbauen will und wo kriege ich den Elektriker dazu her? Und vor allen Dingen, wie viel Vorlauf braucht das, bis der hier auftaucht? Also es wird irgendwann diesen einen Tag geben, wo ich mich mit der Stichsäge hinstelle und das Loch in die Küchenplatte säge und diesen Herd da einlasse. Und
dieses Loch, was wir uns dann ein Jahr lang anschauen werden. Und dann die dann jeder fragen, so hier, wollte der Bob nicht eine Kochplatte? So, ja, er hat schon das Loch gesägt, aber dann kam irgendwas dazwischen und dieses Lastfahrrad, da hat er sich auch noch nicht so richtig entschieden und
du bist ein Arsch. nein. Im Grunde ist es ja genau das Problem mit dem Timing. Ja? Als ich den Backofen anschließen lassen habe, da habe ich den Elektriker angerufen und habe gesagt, wie sieht's denn aus? Ich brauche einen Termin, ich muss den Backofen anschließen lassen. Und da hat er gesagt, ja, da haben wir 3 Monate Vorlauf. Da können Sie, also so. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir doch bitte den Termin aus jetzt in 3 Monaten. Ja, nö, nee, ja, dann hast du richtig gemerkt, so, scheiße, meine Abwimmeltaktik, dass ich das mit den 3 Monaten gesagt habe, damit der Typ auflegt, hat nicht funktioniert, was mache ich denn jetzt? So hast du wirklich so diesen Gedankenprozess, hast du so hören können am Telefon. Und dann habe ich ihm halt das entscheidende Stichwort gegeben, dass ich zu dem Zeitpunkt hier auf so einer Art Halbbaustelle wohnte, weil diese ganzen Häuser ja hier gerade alle modernisiert werden. Und ich genau den Elektriker angerufen habe, dessen Autos hier jeden Tag unten stehen. Und als ich ihm dann die Adresse genannt habe, hat er dann gesagt, sowas wie, ja, da sind wir ja eh dauernd. Naja, dann könnte das irgendwie gehen. So, ja.
Es geht dann sofort.
Ja, ungefähr. Aber Fakt war, dass er mir keinen Termin genannt hat. Sondern er hat dann sowas gesagt wie, ja, ich rufe den mal an, der kommt dann irgendwann. Und der rief dann irgendwie morgens um 7 an, so ob der Kollege um 9 kommen kann. Und da fällt dir dann so als normaler Arbeitnehmer, der jetzt nicht jeden Tag zu Hause rumhängt, sondern eigentlich irgendwie so in die Firma fahren muss, dann auch erstmal so alles aus dem Gesicht, so, stopp, ich versuche das zu organisieren, warten Sie mal eine Sekunde. Und dann versuchst du irgendwie da deine Meetings zu verschieben oder irgendwie zu klären, dass du dann später zur Arbeit kommen kannst.
Weil du ja dieses Loch noch bohren wolltest.
Nee, in dem Fall mit dem Backofen war es kein Problem. Da, der war eh eingebaut, der war halt nicht in Funktion, weil war ja nicht angeschlossen. Und wir warteten halt nur irgendwie auf den Elektriker, aber der Schrank ist ja nun eh da und dann stellst du den Backofen da halt auch rein. Ich habe ihn halt nicht festgeschraubt, damit der Typ...
Ja, aber wenn dir sowas beim Herd dann
passiert... Genau, und das ist genau meine Überlegung jetzt mit dem Herd. Also
ja.
Irgendwann werde ich dieses Loch bohren müssen, aber ab dem Augenblick, wo ich das Loch gebohrt habe, sollte der Elektriker dann irgendwie zeitnah kommen. Und wenn der mir wieder keinen Termin nennt, sondern nur so, ja, wir kommen dann mal irgendwann.
Ich lache mich kaputt, wenn wir uns dieses Loch dann monatelang anschauen.
Ja, ja, auf. Naja, aber wenn absehbar ist, dass es Monate sind, dann werde ich es ja nicht bohren. Ich will ja dann irgendwie, also am besten, weiß nicht, wenn der Montag kommen will oder Dienstag, dann würde ich das am Wochenende, am Samstag dann bohren. Und dann hat es so 3 Tage, wo es dann ein Loch ist.
Und dann kommt Corona und
ja, weißt du, ja, toll, du siehst meine Befürchtungen, um. Ja, die da das ich weiß nicht so genau, wie das laufen wird. Ach.
Naja.
Tja. Jetzt habe ich so viel geredet. Hast du noch irgendwas, was du erzählen möchtest?
Wir haben noch Kinder zu Bett bringen. War eins unserer Stimmt, Themen, damit, die wir vorhin hatten.
Damit haben wir angefangen. Wie bringst du denn deine Kinder zu Bett?
Weil wir uns erzählt haben, weil wir haben ja heute, eigentlich sollte der Stefan ja heute dabei sein. Und ich habe dann gesagt, oh, heute ganz schlecht, Kinder sind noch wach und das dauert noch, bis die schlafen. Und kurz vor 9, wo wir normalerweise aufnehmen, schrieb ich dann, ja, kann jetzt doch. Und der Hintergrund war der, dass die Kinder einfach zu wach waren und ich eigentlich zu müde. Also ich bin, ich muss mich immer zur Rosa dazulegen abends. Also ich lese denen was vor und dann muss ich mich dazulegen und dann schläft die in der Regel ein. Und die hat aber Mittagsschlaf gemacht heute, was sie eigentlich nicht mehr so richtig macht momentan. Also sie macht es schon noch, aber eigentlich sollte sie es nicht mehr. Und sie hat heute aber kurz geschlafen, eine Viertelstunde. Und was dazu geführt hat, dass ich eingeschlafen bin und sie halt noch wach war und mich dann irgendwann geweckt hat, so kurz vor 9. So, Papa, steh mal auf, hol mal die Mama.
Sehr gut.
Dann sollte die Theresa wieder nehmen, weil ich wohl zu langweilig war, wie ich so schlafend neben ihr lag. Und ja, deswegen musste die Theresa übernehmen. Und ja, deswegen konnte ich aufnehmen.
Bei uns ist das, irgendwie machen wir es eigentlich immer abwechselnd, Kind zu Bett bringen. Und bei mir ist das auch, ich weiß nicht, mich trifft da immer so ein Hammerschlag. Also ich lege mich dann dahin neben das Kind, dann ist Licht aus, dann wird, also vorher wird noch Geschichtchen vorgelesen und der ganze Kokolores und dann hast du es irgendwann so weit, dass du dann
der Kokolores, der auch immer komplizierter wird.
Ja, der wird immer komplizierter, je älter das wird.
Ja, und wenn es dann noch mehrere Kinder sind.
Ja, oh Gott. Dann wird alles furchtbar. ja, aber jedenfalls im Moment ist dann so, dann hast du dann irgendwie die Geschichte vorgelesen und dann ist soweit okay, dann machst du das Licht aus und dann noch den Kuschelhasen dann noch besorgen und dass das alles da seine Ordnung hat, was da so an Zubehör zum Einschlafen benötigt wird. Und dann, ja, dann liegst du da, so. Und Handy spielen oder so ist jetzt dann nicht so unbedingt, weil das macht halt Licht und lenkt ja unter Umständen das Kind nochmal ab. Also übergehe ich meistens zum Podcast hören. Also nach einer Weile dreht sich Tochter dann weg und, oder meinetwegen guckt sie auch zu mir, ist ja egal. Und dann habe ich halt irgendwie einen oder beide AirPods so in den Ohren und mache dann irgendwie noch schnell einen Podcast an. Und dann höre ich den. Aber das ist...
Das würde bei mir gar nicht gehen, weil die Rosa ist nämlich so ein Ohrenknibbler. Also die packt mich mindestens an einem Ohr, meistens eher an beiden und zieht mich an den Ohren so zu sich ran und knippelt dann so am Ohr.
Na, da würde ich ja auswissen.
Würde überhaupt nicht funktionieren, wenn ich so einen AirPod im Ohr hätte.
Nee, also manchmal, ganz selten, muss man doch vielleicht nochmal Händchen halten, aber das ist auch selten. Also meistens liegt man einfach nur nebeneinander da. Also sie liegt in ihrem Bett und ich liege daneben. Und ja, dann heißt es eigentlich nur sozusagen, so lange warten, bis das Kind umfällt und aus ist, ja. Und du musst halt gucken, ob sie gewinnt oder ob du gewinnst. Und meistens gewinnt sie. Also meistens bin ich zuerst aus, will ich damit sagen. Und
ja, genau.
Ich mache dann einen Podcast an und es ist oft genug, dass meine Frau reinkommt ins Zimmer, um zu gucken, ob ich wieder eingeschlafen bin und dann feststellt, ich schlafe, Kind aber noch nicht.
Was macht die dann?
Dann geht sie meistens einfach wieder raus, bevor das Kind irgendwie noch irgendwie zu viel Attachment an sie noch bindet, damit sie dann auch noch da gefangen ist.
Schnell totstellen.
Schnell totstellen, wieder rückwärts aus der Tür rausschleichen. Ja. Weil solange ich anwesend bin, ist es für sie völlig okay, dass sie da wach liegt, die Kleine. Und eigentlich gar keinen, also da ist ja niemand mehr, mit dem man irgendwie interagieren kann, aber das soll sie ja auch nicht. Und ich bin halt da, ich habe halt die Augen zu und ich schlafe halt. Das ist aber irgendwie genauso gut, als wenn ich da jetzt liege und mich nicht bewege und die Augen offen habe. Das scheint einfach okay zu sein. Papa ist anwesend und dann schläft sie ein, aber ich bin halt vor ihr eingeschlafen. Aber das ist dann auch so, also diese Abende, das sind ja dann die Abende, die man im Grunde benutzen würde, um entweder mit der Frau irgendwas gemeinsam zu machen, irgendwie noch, keine Ahnung, sich über irgendwas zu unterhalten oder dann auch mal einen Film oder eine Serie gemeinsam zu gucken. das ist ja die freie Zeit, die man eben noch hat, wo das Kind nicht mehr mit einem interagiert. Aber ganz viele von diesen Abenden gehen einfach dadurch drauf, dass ich mit einschlafe. Und selbst wenn ich dann irgendwie, nehmen wir mal an, Frau kommt rein.
Völlig im Arsch,
ja, wenn er wieder. Genau, Frau kommt rein, wir schlafen beide, sie weckt mich wieder. Es gibt Tage, da kriegt sie mich nicht mal wach, weil ich bin dann so, also wenn ich dann gerade so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde weg bin, ist das, als hätte sie mich mit dem Hammer totgehauen. Ich krieg mich nicht wach, oder wenn ich dann wach gemacht werde, irgendwie, man kann auch keinen Krach machen, weil Kind soll ja nicht
weil
wach
sein. Weil die Frauen einen auch zu lange schlafen lassen, gell?
Ja.
Also, die wecken einen dann irgendwie um 5:10 Uhr, wenn man das Kind um 8 ins Bett gebracht hat. Da ist man dann halt auch mittlerweile in irgendeiner Schlafphase, aus der man halt wieder schwer rauskommt. Gell?
Also ja, das würde ich gar nicht mal so sagen, dass sie das so zwingend so spät macht. Manchmal kommt sie tatsächlich schon nach einer halben oder dreiviertel Stunde. Das ist natürlich auch immer so die Frage, du darfst doch nicht zu früh kommen, wenn die Geschichte mit dem,
nee, genau.
Mit dem, weiß ich nicht, wenn das Geschichte vorlesen oder gerade ins Bett gelegt oder so, wenn du jetzt da schon nach 20 Minuten auftauchst oder so und du liest da irgendwie noch 10, 15 Minuten Geschichte, dann ist das definitiv zu früh und dann heißt es auch gleich, Mama, kommst du auch ins Bett und bleibst du auch gleich hier und so und dann kommt sie da auch nicht wieder weg und es geht mir ja andersrum, ja, genau. Genauso, wir machen das ja abwechselnd und ich habe denselben Effekt ja andersrum auch, nur dass meine Frau nicht so eine Einschläferin ist, also die hat das irgendwie besser im Griff. Das trifft immer mich. Und das ist immer so fies. Sie kann ja da nichts führen. Das ist ja mein eigenes Verschulden. Aber ich habe halt immer so dieses Gefühl, so, sie kommt jeden zweiten Abend dazu, irgendwie 3 Folgen von ihren Serien zu gucken. Und die Abende, wo ich den Fernseher habe, steht sie nach 20 Minuten wieder neben mir und sagt, was gucken wir denn jetzt? Und ich denke mir, ich wollte gerade anfangen, Star Trek zu gucken und jetzt stehst du hier. Verdammt, ich dachte, ich habe den Fernseher für mich. Also, dass wir mehrere Fernseher und noch ein paar iPads haben. Aber ja.
Meine Frau ruft dann immer von unten. Also, wenn sie sich dafür, es hängt natürlich davon ab, wie spannend ihre Serie ist. Also, ich habe das Gefühl, wenn die Serie spannend ist, dann werde ich nicht, wird nicht nach mir geguckt. Dann werde ich schlafen lassen. Und manchmal ruft sie dann aber eben von unten. Also, sie kommt nicht hoch, sondern sie ruft dann. Ja. Wo ich mir dann auch immer denke, wie soll ich denn darauf jetzt antworten? So, ja, vor allem, Kind schläft halt noch nicht. Ja. So, oder ist gerade so fast eingeschlafen.
Genau.
Und Therese ruft von uns so.
Genau, gute Idee.
Christoph, schläfst du? Ich denke so, ich kann nicht antworten.
Ja. Nee, dafür hast du ein Handy. Schreib halt eine Nachricht. Das machen wir total oft. Also so Nachrichten vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer schicken.
Mit Uhren, gell?
Naja, nicht nur mit der Uhr. Also klar, mit der die Uhr hat den Vorteil, dass du irgendwie auf der Nachricht mit einem schnellen Emoji Daumen hoch, Daumen runter antworten kannst. Ja. Aber für mehr brauchst du dann schon das Handy, aber.
Ja, gute Idee. Ja, und dann kommt es auch immer noch drauf an, ob der Lucius schon eingeschlafen ist oder nicht. Weil der will dann ja noch eine Geschichte erzählt bekommen, mittlerweile.
Ach Gott, oh Gott.
Also, wir haben vorher schon gelesen, ja, also ich lese jetzt. Jeder darf sich ein Buch aussuchen. Er hat im Moment so ein Donald Duck Buch. Also versuch mal Donald Duck vorzulesen. Das ist eine große Freude. So ungefähr, ja. Ja, vor allem, erst hat er ein Donald Duck Buch gefunden, ein norwegisches, was ich in Norwegen mal gekauft habe, ja. Damals musste ich dann immer simultan übersetzen. Das ist fast unmöglich, ja. Das ist so schon fast, ist so schon schwierig, so ein Comic so zu betonen, dass er nicht total doof klingt. Und dann eben noch simultan übersetzt, also totale Scheiße ist das. Und ich habe jetzt aber doch noch so ein ziemlich dickes Buch, das war irgendwie mal so ein Jubiläumsband oder irgendwie sowas. Ein gebundenes Buch auf Deutsch. Und das lese ich gerade vor. Und dann muss ich die Rosa zum Einschlafen bringen und dann stehe ich auf und dann ist er halt noch wach und also ich würde sagen, in 50% der Fälle ist er noch wach. Ich hoffe ja immer, dass er einschläft. Aber das darf ich auch nicht zu lange warten, weil sonst schlafe ich auch ein. Ja, das ist nämlich das Problem. Und er will jetzt noch eine Geschichte erzählt bekommen. So. Diese Geschichte, ich weiß nicht, ob das schon länger, aber also spätestens jetzt seit Ostern, da hat die Theresa ihm immer so Ostergeschichte und so erzählt, gell? Wo ich dann auch zu Theresa sage, jetzt ist wirklich was sinnvoll, weil das ist halt eine fiese Splatter-Geschichte, ja. Also die ist ja wirklich fürchterlich. Ist der Lutz völlig, also, ja. Kein Problem.
Geil.
Fand er ganz interessant, so wie der da am Kreuz zu Tode gefoltert wird. Also, pff, ja. Und ja, das ist finde ich überhaupt seltsam. Ja, ging es ja im Endeffekt auch so. Gell? Wir haben das ja auch erzählt bekommen als Kinder und haben das auch irgendwie abgespalten. Aber gut, das hatten wir schon häufiger das Thema.
Und jetzt, er will Göttergeschichten erzählt bekommen. So. Und ich habe gerade ein Buch über nordische, hatte ich ja schon mehrmals erzählt, über nordische Götter gelesen. Oder lese es zum Teil immer noch. Und da habe ich gedacht, naja gut, dann erzähle ich ihm halt das, gell? Und habe ich gedacht, naja, ist wahrscheinlich auch viel zu brutal und so. Also mit Thor und Odin, die verhauen ja immer irgendwelche Riesen und schlagen denen die Köpfe ein und so. Ja, nö, ich finde das ist völlig problemlos, ja. Also alles easy. Finde er lustig. Und dann habe ich neulich die, weil ich in meinem Buch noch nicht weitergelesen hatte, habe ich gedacht, naja, erzähle ich mal hier die Genesis, gell? Also Adam und Eva und sowas. Ist ja auch eine wilde Story, gell?
Ja.
Und dann kam es zu dem Punkt, wo die Schlange auf Eva einredet, dass sie doch mal hier vom Baum der Erkenntnis essen soll und so, ja. Und wo Eva sich überlegt, ob sie das vielleicht machen soll, muss die Geschichte abbrechen. War total furchtbar für ihn. Er findet es schrecklich, wenn sich Leute nicht an die Regeln halten. Ja, wenn Thor irgendwelche Riesen zusammenprügelt mit seinem Hammer, ja, völlig in Ordnung. Ja, aber wenn sich Leute nicht an Regeln halten, das ist nicht in Ordnung.
Sehr gut.
Ja, sehr deutlich.
Nee, bei uns ist das ist im Moment das Thema sind Drachen und Hexen. Weil das natürlich schwierig ist, wenn der Papa aus alten Zeiten noch ein Drachenkuscheltier hat. Was ich auch irgendwie toll finde, weil das war damals, ich habe als Kind immer Hallo Spencer geguckt. Mhm. Und da gibt es ja den Polly, den Drachen. Ich weiß nicht, kannst du dich an Hallo Spencer noch erinnern?
Klar.
Polly, ich will dir fressen. Und den hatte ich als Kuscheltier, so als Handpuppe, wo du die Hand so reinstecken kannst.
Ach, hat der Berlinert?
Ich weiß es nicht. In meinem Kopf ja. Bin ich sicher.
War ob mir das nicht wirklich bewusst, so ist. Aber jetzt, wo du es sagst, hast du recht. Ja, wahrscheinlich.
Er hat auf jeden Fall immer mir und dir falsch. Also,
ja, genau.
Und mich und dich. Also der hat auf jeden Fall immer falsch gehabt. Und den habe ich als Kuscheltier schon seit Jahren. Der hat auch zig Löcher und sieht ziemlich abgeranzt aus, aber das war so mein Kuscheltier aus Kindertagen noch und das war in irgendeiner Kiste und er ist jetzt hier wieder aufgetaucht. Und so, jetzt hat das Kind so verstanden, das ist ein Drache. Aber aus, und Papa mag den und steckt dann halt meine Hand rein und dann fängt er an, mit ihr zu reden und so. Und aber gleichzeitig diese Geschichte, ich glaube, ich hatte sie auch schon mal hier besprochen, dass es die als Verfilmung mit Christian Ulmen gibt es auch als Buch. Für Hund und Katze ist auch noch Platz. Eine Kindergeschichte, die so, weiß nicht, wie lange geht dieser Film, so 15, 20 Minuten, wo eine Hexe mit ihrem Hund, eine Katze, die Hexe hat eine Katze und die fliegen zusammen auf dem Zauberstab und dann verliert die Hexe immer irgendwie dusselig irgendwelches Zeug und dann müssen sie immer landen und das Zeug suchen und in der Regel kommen dann irgendwelche Tiere, die das helfen zu suchen und finden das und die Hexe beschließt dann, dass sie die mitnimmt. Das ist so ein bisschen eine Geschichte über Ausgrenzung und sowas, weil die Katze ist immer dagegen, die will keine neuen Leute, die ja mit dazukommen sollen. Die Gruppe soll irgendwie nur, das ist meine Hexe und ich bin die Katze und sonst soll hier niemand dazukommen und die Hexe sagt immer, ja, der Hund kann auch mitkommen und dann ist die Katze immer sauer, dass sie jetzt der Hund da, dieser neue.
Das Schnüse, ist von dem gleichen, der auch den Griffelo
gemacht hat. Der den Griffelo gemacht hat, genau. Und am Ende kommt dann ein böser Drache und der ist dann sozusagen der Endgegner in dieser Geschichte und der versucht die Hexe zu fressen und das muss dann verhindert werden. Und demzufolge aus der Geschichte ist ein Drache was total Böses. Und dann habe ich aber diese Handpuppe und sage ihr, der ist lieb. Der sagt zwar immer, der will dich fressen, aber das macht er nicht. Und der ist ein guter Drache, der ist auch kuschelig und so. Und dieser Disconnect, das geht gerade nicht so zusammen und deshalb wird ganz viel auf Drachen rum verarbeitet und man hat dann der Drache ist dann mal böse und dann wird er ausgeschimpft und dann wird er in die Ecke gesetzt und dann wird allen anderen Kuscheltieren erzählt, dass der Drache böse war. Und gleichzeitig aber dann auch wieder wird dann diese komplette Hexengeschichte, die ich gerade zusammengefasst habe, wird dann komplett nachgespielt. Und dann muss er natürlich die Rolle vom bösen Drachen übernehmen, das Kuscheltier. Dann haben sie alle Angst vor ihm. Und wehe, wenn ich dann komme und die Hand da reinstecke und ihn zum Leben erwecke, dann ist aber großes Gezeter. Also der Drachen und Hexen, das Ding. Also sie ist die Hexe, aber wie sie zu dem Drachen steht, weiß ich nicht genau.
Kennst du den Superwurm?
Nee.
Das ist ja auch ein Buch von dem.
Okay.
Und es handelt von so einem Superhelden, der ein Wurm ist, also ein Regenwurm. Der wirklich der kleine Kinder rettet und weiß ja toll, also kann alles, ja. Superwurm ist immer da, immer zur Stelle. Und
Da gibt es auch einen großen Bösewicht und das ist eine Echse. Eine böse Echse. Großes Wortspiel.
Ja.
Und die Rosa hat, glaube ich, dieses Buch kennengelernt, bevor sie das Hexenkonzept kennengelernt hat. Also für die ist eine Hexe eine Variante der bösen Echse und nicht umgekehrt, was ein bisschen komisch ist.
Ja. Ich sehe gerade, ja, wir haben noch ein Buch von ihm. Die Schnecke und der Buckelwal ist auch von ihm. Mhm. Das ist im Wesentlichen eine Geschichte über eine Schnecke, die gern die Welt sehen würde und dann bei einem Buckelwal hinten auf die Schwanzflosse steigt und dann mitgenommen wird.
Und kennst du die Pip und Posi Bücher?
Ja, die kenne ich, aber die nerven mich sehr. Die lese ich sehr ungern.
Echt?
Ja.
Die sind halt, der Inhalt ist immer gleich, gell? Es ist
ja.
Und halt sehr wenig Text auch. Also.
Ja, also ich habe hier gerade nochmal gegoogelt, der Herr heißt Axel Schäffler. Und genau, der Gryffalo ist, denke ich, sein bekanntestes Buch und für Hund und Katz ist auch noch Platz. Gibt es halt auch diesen, Gryffalo gibt es ja auch den Film, hast du ja auch schon mal besprochen.
Ja.
Hund und Katz auch noch Platz mit, gesprochen von Christian Ulmen, die den Sprecher sozusagen des Dings machst. Also das sind an sich schön gezeichnete Bücher, auch diese Schnecke mit dem Buckelwal finde ich ganz gut. Ach, Wo ist Mami haben wir auch, siehst du mal, wir haben noch mehr von dem Kerl.
Zum Teil ist es, das ist doch englischsprachig eigentlich, gell?
Weiß ich nicht. Meinig. Axel Schäffler klingt jetzt nicht unbedingt auswärtig.
Ich glaube, das ist eine Übersetzung. Und zum Teil sind die Reime auch echt hart zu lesen. Also wenn du es im Reim lesen willst.
Nee, der Herr ist in Hamburg geboren und offensichtlich
echt?
Deutscher.
Okay, dann ist es einfach ein bisschen unglücklich gereimt zum Teil, das kann auch sein.
Ja, das stimmt. Manchmal hatte ich, ich hatte auch schon beim Vorlesen manche Punkte, wo ich dachte, wie betonst du das?
Genau, das Metrum ist, genau, der Reim ist gar nicht das Schlimme, sondern das Metrum ist halt so, boah.
Ja, und dann hörst
das
du
das richtig zu lesen, ist hart.
Hörst du dir dann an, wie Christian Ulmen das in dem Hexenbuch gemacht hat und an manchen Stellen ist dann so ein Aha-Moment, dass du sagst, ah, das ist einfach, das musst du einfach als eine große Pause und dann setzt du neu an und dann geht's.
Ich finde, beim Gryffalo geht es sogar noch besser, aber bei der Hexe ist es ganz schön schwierig zum Teil.
Ich grad,
also meine Mutter verzweifelt daran immer.
Den Stockmann haben wir auch noch von ihm, also es gibt echt viele, die wir...
Ja, total viele.
Ja. Der ist ein sehr, sehr umtriebiger Herr, der das da macht, dieser Axel Schäffler. Ja,
naja,
Kinder schlafen legen, Kinderbücher ist so ein Ding, ne? Muss man irgendwie.
Ja, ich habe jetzt als neue Geschichte, die ich erzähle, praktisch als Serie, erzähle ich ihm jetzt die Ilias.
Sauber.
Sauber, gell? Bin jetzt gerade, also heute wäre dran gekommen, wenn er nicht eingeschlafen, nee, wenn die Theresa nicht übernommen hätte, so rum, wie Patroklos erschlagen wird von Hektor. Also mal gucken, wie er das findet.
Mal gucken, ob ihn das traumatisiert oder was ich noch erzählen muss.
Nee, bisher war er nicht sehr traumatisiert. Ja.
Ja. Tja. Ja, genau. Der geht jetzt der Aufruf an die Hörer und Hörerinnen. Was für Tricks habt ihr auf Lager?
Geht der Aufruf, schickt uns nicht das Jugendamt.
Schickt dem Christoph nicht das Jugendamt.
Ja, genau. Ich erzähle natürlich die Ilias schon in einer kinderfreundlichen Variante. Klar, ja, logisch.
Genau, und dann hat der Hektor mit seinem Plastikschwert eine rübergehauen und er hat gesagt, ey du, und ist nach Hause gegangen.
Ja, das mache ich schon auch bei diesen nordischen Geschichten, mache ich schon auch, dass der Thor die alle mit dem Hammer vertrimmt hat und dass sie dann flüchten und so. Ja, mache ich schon. Manchmal wird auch jemand totgeschlagen, wenn es halt nötig ist für die Geschichte, aber wenn es nicht nötig
ist. Meistens sind das so Bud Spencer-Geschichten, wo die dann so A-Team, dann alle so immer noch aus dem Auto krabbeln und dann aber die Schnauze voll haben und heimgehen.
Genau, richtig, richtig. Ja. Und bei der Ilias habe ich bisher auch, also bisher ganz dezent gehalten. Ich meine, das ist eine große Kriegsgeschichte, gell? Das ist natürlich schwierig, aber muss schon erzählen als Krieg, aber ohne die Splatter-Momente. Geht schon. Aber jetzt, also ich meine, Patroklos muss sterben, das ist klar, und Hektor muss auch sterben und eigentlich muss auch sein Körper um die Stadt geschleift werden. Ja, das muss ich mal überlegen, wie ich das...
Schwierig bei einem wieviel Fünfjährigen?
Da muss ich mal überlegen, wie ich das einem Fünfjährigen erkläre, aber das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Ja.
Nun denn.
Ja. Aber mein Vater hat mir auch früher, da war ich auch, vielleicht war ich nicht 5 Jahre, aber war ich auch unter 10, Nibelungenlied erzählt und da geht's auch her, heiß her, gell? Also
Und ja, da kann ich mich auch erinnern, das hat er immer auf so Spaziergängen durch den Spessart, hat er uns das erzählt, weil das eben auch so, ich glaube, der Spessart behauptet ja auch von sich, dass da Siegfried erstochen wurde, an jeder zweiten Quelle so ungefähr. Und das hat er eben so zum Aufhänger genommen und hat uns das da erzählt, oder mir, die anderen waren halt noch zu klein eigentlich. Und da schon halt auch, dass das wie der Hagen dem Siegfried das die Lanze durch den Rücken stößt und so, also ja.
Diese ganzen Geschichten habe ich auf jeden Fall auch alle gehört von meinem Vater. Aber ich glaube, da war ich ein bisschen älter schon. Ich weiß es nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall in so einer Siegfried-Siedlung gewohnt. Also Nibelungen-Siedlung, wenn du so willst.
Irgend so einen Aufhänger hat man dann immer, gell?
Ja, ja, weil alle Straßen bei uns hießen so. Also alles, wo du es gerade gesagt hast, kam das alles auch so ein bisschen wieder gerade bei mir. Also ich habe in der Siegfriedstraße gewohnt. Querstraße, Rüdigerstraße, Hagenstraße,
Kriemhildweg.
Ja, Gottlindestraße und so. Also alle vertreten da. Und natürlich fragst du, wenn irgendwann kommt die so dieses, ja, die Namen stammen alle aus einer Geschichte. Und so, aha, was ist das für eine Geschichte? Und dann,
Und dann
willst du das wissen.
Committed. Ja. Ja, ich bin ja auch in der Straße aufgewachsen, die nach einer Hexe benannt ist. In der Gundastraße. Und das ist eben eine Hexe, war halt in Großostheim die eine Hexe, die dort eingesperrt und wahrscheinlich am Ende auch, ja, nee, sogar tatsächlich am Ende verbrannt wurde.
Die hat da vor 300 Jahren mal gewohnt, oder was?
Nee, in Großostheim, also in halt zu der Zeit, als halt Hexen verbrannt wurden, also vor, ist ja viel länger her, 600 Jahren oder so. Oder? Nagel sich jetzt darauf nicht fest. Ist auf jeden Fall lang her, halt im tiefsten Mittelalter. Und die Nachbarstraße ist ihr Geliebter gewesen, Kuno. Kunostraße und Gunderstraße, das waren die zwei, die praktisch dem Großostheimer Hexenprozess zum Opfer gefallen sind.
Ja, aber es ist erstaunlich, wie lange sich so Straßennamen dann da halten.
Nee, das ist Neubaugebiet, das haben die halt irgendwann so benannt. Also, ja.
Ja, nee, ich dachte jetzt, was ich weiß,
vor 200 Jahren. Nee, das ist historisierend.
Sind sie?
Nee, die Straße heißt nicht so lang, Gott sei Dank.
Nee, aber wäre auch lustig irgendwie, wenn das so wäre.
Ja,
was ist ich vor 600 Jahren verbrannt, dann vor 300 Jahren hat es jemand so genannt und dann heißt es so. Also es ist schon erstaunlich, wie lange sich dann so Geschichten auch halten, dass es nicht irgendwie vergessen geht.
Stimmt, ja. Ja gut, und sich halt dauernd, auch dauernd verändern. Ne?
Ja, halt sowieso. Gut, ich glaube, wir sollten auf diese Sendung mal einen Deckel drauf machen.
Ja.
Die große... Wir haben nichts gesehen und reden trotzdem 2-Stunden-Sendung.
Wie immer.
Bei uns beiden passiert das sehr gerne mal. Wenn jetzt noch irgendjemand bis zum Ende zugehört hat, vielen Dank dafür. Ihr seid treue Hörer und für euch steht natürlich wie für alle anderen auch sneakpot.de offen, um uns zu erklären, wie man das mit dem Einschlafen verhindern kann beim Kinder zu Bett bringen. Das würde uns faktisch wirklich sehr interessieren, wenn es da einen guten Trick gäbe. Das könnte den einen oder anderen Abend retten und unsere Frauen entweder freuen oder auch nicht freuen, das wissen wir nicht so genau.
Nicht genau.
Das wird sich,
können dann ihre Serie nicht weiterschauen.
Ja, das wird sich dann weisen. Genau. Und nächste Woche haben wir wieder Bewegtbild-Content, ganz definitiv, weil nächste Woche endet eine bestimmte Serie, über die ich sprechen will mit Stefan. Und dann habt ihr beide ja noch eine Serie gesehen. Und also da haben wir wieder...
Die wir schon seit 3 Wochen vor uns herschicken.
Richtig, also da gibt es dann wieder Material und insofern lohnt es dann auch wieder einzuschalten. Wenn es wieder heißt Sneakpot, das war die 627, glaube ich, hatte ich gesagt.
Ja.
Und wir danken fürs Zuhören.
Tschüss. Ja, und fangt euch keine Chlamydien ein. Tschüss.
Und auch kein Covid.
Genau, das